Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Und wir befinden uns bereits in Folge 51 und nehmen heute am Samstag, den 11. Juli 2020 auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und am anderen Ende der Leitung befindet sich wieder die geschätzte Kollegin Sonja Riegel. Hallo Sonja.
Hallo Sascha.
Das ist so ein bisschen wie beim Bundestag. Man geht in die Sommerpause und dann kommt auf einmal wieder eine Lage und alle müssen wieder zusammenkommen und was entscheiden. Das ist heute bei uns so ähnlich. Wir wollten ja eigentlich so den Juli mal so ein bisschen normal urlaubsmäßig ausklingen lassen und dann kommt da wieder was dazwischen, ne?
Ja gut, Urlaub ist ein bisschen übertrieben. Wir dachten, es gibt nicht so viel zu berichten und auf einmal gibt's jetzt was zu berichten.
Ja, genau. Also das ist schon super. Und hier sind wir wieder. Ja, hier sind wir wieder, genau. Und wir wollten eigentlich schon am Donnerstag aufnehmen, da ist aber bei dir so zahntechnisch was dazwischen gekommen, ne?
Ja, es war so eine Scheißwoche irgendwie. wir waren für Donnerstag verabredet und ich hatte aber so Zahnschmerzen, dass ich Donnerstag auch während meines Frühdienstes, den ich hatte, dann doch mal zwischendurch zum Zahnarzt musste, weil es einfach so wehgetan hat. Und dann war der Donnerstagnachmittag nicht wirklich zu halten. Einerseits, weil ich natürlich dann auch ein bisschen Arbeit da noch hinten dran gehängt habe und andererseits, weil ich auch nicht wirklich sprechen konnte. Mhm. Also nicht wegen der Schmerzen, also wegen Zahnschmerzen, nicht sprechen ist ja selten, aber es war halt ein großer Teil meines Unterkiefers betäubt. Das hätte sich wahrscheinlich sehr lustig angehört und man hätte nicht viel verstanden. Aber das haben wir gedacht, komm, 2 Tage später ist jetzt auch nicht so schlimm. Und es war eine Wurzelbehandlung. Es hieß, das kann ein paar Tage noch wehtun, es tut jetzt gar nicht mehr weh, also es ist soweit in Ordnung.
Ah, das ist doch gut, super.
Aber es gibt eine schöne Geschichte dazu. Es ist eigentlich selten, dass man zu sowas eine schöne ESC-Geschichte erzählen kann. Aber was denkst du dir, was ich jetzt für eine Zahnarzt-ESC-Geschichte erzähle?
Ich hätte jetzt gerade gedacht, irgendwie, oh.
Du hast gedacht, Wartezimmermusik.
Ja, ich dachte, Dr. Alban, der war doch aber nie beim ESC oder so. Nee, sag mal, was ist deine ESC-Geschichte und dein Zahnarzt? Erzähl mal.
Ich komme mir schon vor wie bei Merci Cherie, ne? Eine schöne kleine Geschichte, so, damit ich endlich zu den Jungs rüberwandern kann, wenn du mir hier noch mehr so komische Themen aufschüttest. Aber nee, es ist tatsächlich so, dass ich seit Jahren eigentlich nach einem gescheiten Zahnarzt suche. Also ich mache so Zahnarzt-Hopping und bin nirgends zufrieden. Und dann hatte ich ja im letzten Jahr, das haben wir ja hier besprochen, den Interviewtermin mit Serhat in Frankfurt, als er bei sich da im Studio war. Okay. Und wir saßen da und haben halt gelabert, so das Handy lief mit, also mitten im Interview. Und er bekam dann irgendwie eine Nachricht und hat mich dann gefragt, so, ja, darf ich da mal kurz drauf antworten? Und dann so drüber weitergeredet und meinte, ja, da ist eine Freundin von mir aus Studienzeiten, die kommt jetzt aus Mainz hier rübergefahren. Wir haben uns schon länger nicht gesehen und so, die wollte mich hier auch besuchen, die fragt mich gerade irgendwie nach dem Weg. Ja, gut, klar, kein Problem. Und dann stellte sich raus, so ja, also er hat ja Zahnmedizin studiert in Istanbul und dann stellte sich raus, dass die eine Praxis in Mainz hat. Und das meinte, habe ich dann sehr hart erzählt, so, oh, okay, das interessiert mich dann doch, weil ich suche halt Zahnarzt, Zahnärztin hier in der Region Wiesbaden, weil ich wirklich keinen habe, seit meiner Rente gegangen ist. Und dann meinte er, weißt du was, warte einfach hier, bis sie kommt. Du kannst hier gern bleiben, hör noch ein bisschen zu bei unseren Aufnahmen, ich stell euch vor. Und das hat er dann gemacht und sie hat mir dann ihre Nummer gegeben und gesagt, klar, komm vorbei, wenn was ist. Und Donnerstag war dann der Tag, an dem ich vorbeigekommen bin, als was war. Und ja, so kommt man an Zahnärzte heutzutage.
Ja, das ganze Leben ist ein ESC-Bezug, ne? Das ist ja irgendwie
Wahnsinn, gell? Aber wie gesagt, bisher bin ich total zufrieden. Also es war bei der Behandlung sehr nett. Also sie, nach einem kurzen Hinweis wusste sie dann auch wieder, woher wir uns kannten. Also sie schaute mich auch so an, so, woher, wo haben wir uns gesehen und so. Und ja, wie gesagt, es kann noch ein paar Tage wehtun. Ich habe hier heftige Schmerzmittel liegen. Das brauche ich auch schon seit einem Tag nicht mehr. Also es ist super. Ich muss leider noch ein paar Mal hin. Aber gut, ich habe jetzt eine neue Zahnärztin und danke Serhat.
Ja, sehr gut. Klasse. Ja, ich hatte sowas auch mal. Da hat sich das unter einer Krone irgendwie entzündet. Und dann war dann
ich dachte, du hättest das auch mal, dass du von dem sanmarinesischen TSC teilnimmst.
Und da hat sich irgendwie auch so ein Druck aufgebaut. Das waren so dermaßen Schmerzen. Und ich weiß, dass ich dann auch irgendwie relativ lange hat dann diese Wurzelbehandlung dann noch gedauert. Und ja, aber das, Zahnschmerzen, das geht irgendwie. Und dann habe ich nämlich noch so gedacht, na, nur um einen Tag verschieben, das wird vielleicht ein bisschen kurz, weil vielleicht sind da noch die Schmerzen da und so. Aber
ja, ich musste ja auch noch arbeiten. Also ich hatte ja dann auch noch, zum Glück ja Homeoffice, in dem Fall ja echt gut. So, ja, geht, dass ich mal für 2 Stunden raus bin und hänge die hinten dran oder so. Die Kollegen waren auch sehr nett, aber Podcast labern wäre jetzt nicht gegangen an dem Tag. Gestern wäre es vielleicht gegangen, da hatte ich dann aber auch ein paar andere Sachen noch zu tun. Aber dafür haben wir den Samstag heute. Und wie gesagt, ich habe ja versprochen, ich bringe wenigstens eine kleine nette ESC-Geschichte drumherum mit. Also, ESC ist auch für solche Sachen gut. Endlich eine neue Zahnärztin gefunden.
Ja, das ist doch klasse. Ja, und vor allen Dingen, wenn die Schmerzen jetzt erstmal weg sind, das ist ja auch umso besser. Das ist doch auch irgendwie cool. Ja, ich wollte,
fühlt sich gut an.
Ich kann auch noch beitragen, zwischen der letzten Folge und heute hat sich bei mir natürlich zu Hause auch noch was verändert. Bei mir ist ein kleiner Mitbewohner wieder dazugekommen. Ich habe ja im letzten Sommer, das ist tatsächlich heute auch so gut wie ein Jahr her, dass mein Kater Linus mit 15,5 Jahren dann irgendwie auch leider das Zeitliche segnen musste. Und ich habe dann erstmal so gedacht, ja gut, vielleicht nach 2 Monaten oder so schaffe ich mir wieder eine Katze an. Und dann war dann die Trauerphase doch ein bisschen zu lang. Dann kam aber die Corona-Phase irgendwie dazu. Und ich arbeite ja auch seit Mitte März unentwegt auch bei mir zu Hause. Und dann ist es irgendwie schon dann wieder mal das Bedürfnis. Ich habe neulich, glaube ich, auch mal so in Anlehnung an Loriot, ein Leben ohne Katzen ist zwar möglich, aber sinnlos. Und insofern habe ich mir jetzt einen kleinen Kater, der ist jetzt gerade etwas über 12 Wochen alt, Kater Willi. Und der bringt mich jetzt hier auch wirklich in Wallung, sage ich jetzt mal. Der findet alles gut zum Spielen. Und du hattest mich vorhin, ich hatte noch gepostet, dass ich hier wieder an meinem Podcastplatz hier sitze und ich würde dann hier schon eine halbe Stunde sitzen und so. Das hat zum einen natürlich was mit der Technik zu tun, zum anderen aber auch. Es macht im Moment dann Sinn, wenn man mal so eine halbe Stunde erstmal so sitzen bleibt und dann legt er sich auch irgendwo hin und schläft und lässt einen dann auch in Ruhe. Insofern haben wir
dann. Ich dachte, er hätte das Foto gemacht.
Ja, er hat genau. Erst hat er das Foto gemacht, dann haben wir es dann nochmal mit uns zusammen, habe ich irgendwie auch nochmal getwittert irgendwie. Da wollte er dann vorhin hier auch mal auf dem Schreibtisch hier rumspringen und so. Und wie gesagt, wer mir bei Twitter folgt und so weiter, der hat ja auch schon zu Genüge da Fotos von ihm irgendwie gesehen und Bilder mit Katzen, die haben ja sowieso dann auch bei Twitter, also das geht ja dann fast schon in die hunderte Faves irgendwie rein, wo man sich sonst für andere Tweets irgendwie sehr viel ausdenken muss, bis man das mal irgendwie schafft. Also er ist jetzt schon ein kleines Internetphänomen und wie gesagt, das habe ich einen Tag nach unserer Jubiläumsfolge, nachdem wir die aufgenommen hatten, habe ich ihn bekommen und dann bin ich erst gar nicht dazu gekommen, weil ich ja sonst immer relativ schnell mit der Postproduktion fertig bin. Das hat dann doch einen Moment gedauert, weil man muss sich dann ja doch auch erstmal so haushaltsmäßig und so weiter hier auf so einen kleinen neuen Mitbewohner erstmal irgendwie einschießen. Aber das geht jetzt schon irgendwie sehr gut und wollen wir mal sehen, wohin die Reise geht, ne? Das ist schon irgendwie.
Was hält er denn von ESC-Musik? Du hast ihm doch sicher schon was vorgespielt.
Erstmal ist er nicht so lärmempfindlich. Also das geht übers. Ich habe ja immer so kleine Müllbeutel, wo ich dann immer sein Streukram da irgendwie mal reintue und da ist meiner ja schon immer reiß ausgelaufen, wenn ich nur schon alleine diese Folie da so ausgewickelt habe, bis hin zu Also mittellauter Musik und so weiter. Also er guckt auch sehr gerne Fernsehen. Er guckt da also sehr, sehr stark irgendwie dann auch auf den Fernseher, was sich da gerade so bewegt. Und selbst auch auf meinen Mac guckt er dann, wenn ich irgendwas da mache, als würde er da mitlesen. Also und insofern, da war Linus sehr viel empfindlicher gegen ESC-Musik. Also da kam er dann immer so an unter dem Motto, du willst das doch jetzt bitte nicht so laut lassen. Und musste ich dann immer ein bisschen leiser dröhnen. Das stört Willi irgendwie jetzt im Moment nicht. Also wenn er dann erstmal eingeschlafen ist, dann kann eigentlich neben ihm auch eine Bombe platzen. Und insofern ist das auch alles, also das ist ja bei Katzen wie bei Menschen auch irgendwie, da sind ja die Charaktere auch ganz unterschiedlich. Und das ist ja dann auch immer das Spannende daran. Also das ist schon, aber ist natürlich jetzt so, es ist wie ein Kind. Also man muss irgendwie ständig aufpassen, dass der nicht irgendwelche Kabel durchknabbert und so weiter. Wir haben jetzt gerade im Vorgespräch auch, also heute könnte es sein, dass Sonja, dass du mich heute besser hörst, weil ich ein Mikrofonkabel ausgewechselt habe. Vielleicht hat Willi da irgendwie auch kleine Bisse reingemacht. Man weiß es nicht. Aber naja, gucken wir mal, wie das jetzt irgendwie alles so läuft. Und und Corona hat uns ja weiterhin irgendwie im Griff, ne? Also ich bin auch irgendwie nach wie vor im Homeoffice und es wird wohl auch noch eine ganze Weile gehen. Im August habe ich ja noch mal 3 Wochen Urlaub. Und da ist schon an eine Rückkehr bei uns zu denken. Wir sollen aber nicht irgendwie alle kommen. Und da wir ja auch so Dreierbüros haben, soll wohl auch immer aus dem Dreierbüro auch immer nur einer kommen, so aus Sicherheitsgründen und möglichst Fenster auf und so weiter. Und da ich ja im Grunde kaum mit Papieren arbeite oder gar nicht, könnte ich auch theoretisch auf Mallorca irgendwie arbeiten. Insofern, dann bleibe ich auch lieber zu Hause, weil dann habe ich auch nicht die lange Fahrt nach Hamburg rein und zurück. Also im Moment wird das wohl so dabei bleiben. Das ist wohl bei dir auch so, ne?
Ja gut, Arbeitgeber wären ja auch irgendwie doof, wenn sie alle schnell zurückholen, weil im Zweifel wird dann ja das ganze Haus geschlossen, wenn da irgendwie ein größerer Ausbruch ist.
Ja,
also
ja.
Ich glaube, dass viele sich da gar nicht klar drüber sind, dass das auch wirtschaftlich dann doch mehr Risiko ist, als dass es ihnen jetzt hilft, wenn sie die Leute sofort dann zurückpfeifen ins Büro. Aber gut, ist jetzt auch nicht gerade mein Problem, aber ich sehe das irgendwie auch bei Freunden oder Freundinnen, dass bei denen das so ist. Ich denke, ey, es ist sehr verantwortungslos, was da gemacht wird. Aber jetzt lass uns doch mal endlich zu den spannenden Dingen kommen, die uns hier zusammengebracht haben heute.
Ja, genau. Denn wir sprechen jetzt mal tatsächlich über Deutschland beim ESC 2021. Und da hast du ja in der vergangenen Woche mal mit einem Artikel vorgelegt, ne?
Genau, das ist, also die Entstehungsgeschichte des Artikels war halt, dass auch das, was wir so in unserer Jubiläumsfolge ein bisschen angekratzt hatten, so von wegen, ja, Deutschland hat sich immer noch nicht geäußert zu Ben Dolic nach seinem Auftritt da in der Elfi. Es hieß ja, okay, wahrscheinlich wollen sie daran das irgendwie entscheiden. Das hatte er ja auch in einem Interview so gesagt. Und es war dann ruhig und er hat sich ja auch auf Social Media dann nicht mehr so wirklich geäußert, hat eigentlich komplett anderen Kram gemacht, seinen Look geändert und Mitte Juni auch so ein, ja, ein Kapitel schließt sich, das nächste beginnt, irgendwie so ein bisschen mysteriös geschrieben. Und ich habe da mal so ein bisschen Nachforschung angestellt und habe mehrere Sachen dann auch rausbekommen. Also zum Beispiel die Promo-Agentur, von der wir auch erzählt hatten, weil sie uns ja dieses Podcast-Gespräch, was du dann mit ihm geführt hast, vermittelt hatten. Die haben gesagt, also wir können halt nur sagen, wir sind nicht mehr für ihn zuständig im Moment. Also der ist raus bei uns. Und das ist ja auch dann schon mal ein Zeichen, weil sie hatten ihn ja übernommen in diesem Moment, als er vorgestellt wurde. Und auch alles, was rund um den ESC war, gewesen wäre, also schon noch in dieser Zeit, als dann abgesagt war, aber er natürlich doch noch ein bisschen im Fokus für diese ganzen Ersatzsachen, da waren sie auch noch zuständig und das ist dann irgendwie ausgelaufen. Das ist jetzt auch ein weiterer Hinweis. Und dann haben wir noch verschiedene Quellen, also es waren 2 Quellen, die sich auch nicht kennen, erzählt, ja, der NDR bereitet schon so vor, dass sie halt nochmal auf die Suche gehen, wieder nach Künstler und Song. Also wir hatten ja auch so ein bisschen vermutet, vielleicht nominieren sie ihn wieder und machen dann Songwriter-Camp und Jury suchen irgendwie den Song aus, das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Aber nee, es war dann explizit, die suchen Künstler und Song, also es klang so quasi, dass sie es wie im letzten Jahr machen. Dass da verschiedene Jurys so bewerten und dann mal schauen, wer da irgendwie am besten wegkommt und welches Paket vielleicht auch aus Künstler und Song, die gar nicht zusammen so angetreten sind, sondern man stellt sich das selber ein bisschen hin. Ja, und das war mir dann ehrlich gesagt genug, um so einen Artikel in diese Richtung zu schreiben. Also ich habe es ja auch getitelt mit wird wohl nicht der deutsche Kandidat nächstes Jahr. Was dann auch so ein bisschen falsch teilweise zitiert wurde von anderen ESC-Medien, die gesagt haben, ja, deutsche Seite schreibt, Ben Dolich wird es nicht nächstes Jahr und so. Das habe ich nicht geschrieben. Ich habe geschrieben, dass sich die Hinweise mehren und dass es jetzt doch schon viele davon gibt. Wie gesagt, die angesprochenen von vorher, es dauert so lang und nach diesem Elfie-Auftritt kam auch nichts. Und da habe ich dann meine noch hinzugefügt, eben mit Promo-Agentur nicht mehr zuständig, die Infos, dass der NDR die Suche vorbereitet und dann auch noch das eher auf Social Media ja auch so vage geworden ist. Und das habe ich halt zusammengeschrieben, als es gibt viele Hinweise, das. Und das, damit bin ich Montag rausgegangen, Montagmittag. Das war meine Geschichte dazu.
Naja, und irgendwann am Nachmittag kam dann ESC Kompakt mit einem, ja, das war ein schriftliches Interview, das haben sie wohl wie so ein Fragebogen irgendwie halt gemacht, oder du machst das ja, glaube ich, auch manchmal so E-Mail-Interviews oder so, glaube ich, ne? So ist das ganze Ding, glaube ich, aufgezogen gewesen, und da wurde dann das auch bestätigt, dass Ben Dolich also nicht mehr, sagen wir jetzt mal, von vornherein gesetzt ist. Er kann sich noch weiterhin auch dafür bewerben. Sind wohl lange Gespräche mit ihm geführt worden und auch mit dem Komponisten. Und die haben sich wohl ja letztendlich so darauf geeinigt, ja, dann werden wir da wohl irgendwie einen neuen Song einreichen. Ob das dann so wirklich passiert, das weiß man ja dann irgendwie halt auch nicht. Und es soll sozusagen wieder zurückgekehrt werden zu dem Panel-Verfahren, was wir jetzt auch schon im Grunde genommen seit der Saison 2018 irgendwie halt haben, nämlich mit so einem 100-köpfigen Eurovisionspanel und einer 20-köpfigen Jury. Ich habe jetzt persönlich jetzt nicht irgendwo eine so einen Artikel gesehen, könnt ihr euch bewerben. Insofern muss man wohl eher davon ausgehen, dass man die Panel-Teilnehmer für 2020 jetzt wohl irgendwie scheinbar wieder angesprochen hat, dass die wohl wieder auch für die Saison 2021 mit abstimmen können.
Oder dass sie halt noch auf irgendeine andere Art einen Pool hatten, ja, aus dem sie sich bedient haben. Also es gab ja sehr viele Aufrufe in den letzten Jahren. Also da werden sie ja mehr als diese 100 Leute noch in petto haben, denke ich.
Ja, ich glaube, dass das auch nur so nach draußen die Zahl genannt wird. Vielleicht sind es auch sogar viel mehr, ne? Weil man weiß ja eben halt immer, bei so Panels steigen ja Leute dann auch gerne aus, ne? Also und dann muss man, weiß ich nicht, wie da so die Zahlen sind, aber vielleicht sogar die doppelte Zahl hält man davor und lässt dann immer, wenn jemand sagt, ich habe keine Lust mehr irgendwie, dann rückt der irgendwie halt nach oder so. Jedenfalls ist da wohl ein Bestand tatsächlich wohl da, der da angesprochen wird. Und dann wird es halt wieder so eine internationale Jury aus 20 Leuten geben, die mal in ihrem Land Teilnehmer waren beim ESC oder Komponisten sind oder Produzenten oder wie auch immer. Und die wählen dann zusammen mit dem Eurovisionspanel irgendwie halt aus. Und ja, das soll jetzt, glaube ich, demnächst irgendwann losgehen. Und ja, und womöglich kann man wahrscheinlich vermuten, dass auch wieder so Januar, Februar dann wohl irgendwie halt bekannt gegeben wird, wer es dann ist, ob dann vielleicht Ben wieder auftaucht oder auch nicht. Das wird man dann ja mal irgendwie halt so sehen. Viel wichtiger ist ja dann vielleicht jetzt auch im Moment, wenn wir mal uns selber mal fragen, wie finden wir das denn jetzt eigentlich? Ben Dolich darf nicht gesetzt wie vorher jetzt, gibt glaube ich in 18 Ländern oder so, gibt es glaube ich irgendwie Künstler, die jetzt nochmal ran dürfen, die müssen sich einen neuen Song aussuchen, weil die Reference Group hat eigentlich relativ zügig nach der Absage des ESC 2020 gesagt, nein, ihr dürft nicht mit dem gleichen Song wieder antreten, sondern es gilt nach wie vor diese 1. September-Regel. Alles, was nach dem 1. September 2020 veröffentlicht wird, dürft ihr auch zum ESC schicken. Was davor war, das nicht. Das gilt dann ja wie so eine Art Cover. Und da ist jetzt die Frage, wie finden wir das?
Also vorab, ich glaube, das hätten sie gemacht, wenn sie es gedurft hätten. Dass sie einfach gesagt hätten, ja, wir bleiben bei Ben und seinem Song. Und es liegt jetzt daran, dass sie das nicht dürfen. Also, dass sie halt einfach von diesem Paket überzeugt waren und dass sie ihn nicht, dass sie nicht gesagt haben, sie nehmen ihn als Künstler und dann schauen sie mal, sondern dass sie wirklich Paket-Künstler-Song, dass sie das in den Vordergrund gestellt haben. Grundsätzlich, dass ich das nicht gut finde, ist, glaube ich, schon mehrfach durchgeklungen, als wir die letzten Wochen darüber geredet haben. Also, ich hätte einfach da auch auf so eine unbürokratische Art, so unbürokratisch, wie es halt geht, auch beim Öffentlich-Rechtlichen gesagt, komm, der Junge, der kann nichts dafür, dass das jetzt ausgefallen ist. Der hat einen guten Job bis dahin gemacht. Wir nehmen den jetzt einfach wieder und wir stellen halt das jetzt von mir aus auch für ein Jahr nur einfach mal um und sagen, wir konzentrieren jetzt unsere Suche darauf, dass wir einen gescheiten Song für ihn kriegen. Da können sie dann irgendwelche Songwriter anheuern, die dann sich dann einen Wettbewerb liefern. Sie können Songwriting-Camp machen, können das ja auch mit Juries bewerten und so. Da hätte man schon was Gescheites bekommen für ihn. Da bin ich mir relativ sicher. Und ich glaube, niemand hätte gesagt, ah, wie doof, dass ihr den jetzt nochmal nehmt. Also durch diese äußeren Umstände, das wäre jetzt kein Ding gewesen. Und gut, kostenmäßig habe ich jetzt keine Ahnung. Ich glaube, dieses Panel macht das jetzt auch nicht für Geld oder so. Aber das wundert mich dann einerseits, dass sie es dann nicht einfach so unbürokratisch einfach mal gemacht haben. Wie gesagt, es war jetzt aber eher ein Hinweis drauf die letzten Wochen schon, dass es so werden wird, weil sie sonst einfach, also alle 18, die bisher bestätigt sind, die sind entweder relativ schnell nach der Absage bestätigt worden oder in den Wochen danach. Seitdem kann ich mich gar nicht mehr erinnern, dass irgendwer noch gesagt hat, wir halten jetzt doch fest. Also mir gefällt es nicht. Also was mir auch nicht gefällt, ist so dieses, dass sie so kommunizieren, ja, und Ben Dolic wird wieder einen Song einreichen. Und also, weil das erinnert mich so daran, eine Redaktion, in der ich mal gearbeitet habe, die wurde mal komplett geschlossen und in eine andere Stadt verlegt. Und natürlich nach außen hin so, ja, wollte es irgendwie besser aufziehen und was weiß ich was. Und das war nur, um aus Tarifverträgen rauszukommen. Und da haben wir natürlich als Redaktion gefragt, ja, wie ist das, bieten sie uns denn Jobs da an? Und dann hieß es, naja, die sind ausgeschrieben, natürlich können sie sich darauf bewerben. Und genau so klingt das für mich. Also es ist so, naja, wir können ihm ja nicht verbieten, dass er da auch was einreicht, so, und vielleicht wird's ja auch ganz gut, aber ja, naja, und was dann auch auffällig war, dass er das von sich aus nicht gesagt hat, so. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, weil der NDR hat es ja nach außen so in seinen Meldungen direkt gesagt, so, ja, der ist jetzt nicht direkt gesetzt, aber er wird auch was einreichen und auch mit Boris Mila noch wieder, der auch den anderen Song geschrieben hat, und da freuen wir uns auch drauf und so. Und Ben hat in seinem Statement, er hat ja dann auch über seine Socials was rausgehauen dazu, dass er das schade fand und alles. Und aber ja, hier wird weiter Musik geben und ich halte euch auf dem Laufenden und so. Und er hat davon nichts geschrieben. Also, weil wenn er jetzt wirklich gedacht hätte, ich habe nochmal eine Chance dahin und so, dann hätte er geschrieben, ja, ich reiche wieder was ein und vielleicht klappt's ja wieder und das wäre mein großer Traum und drückt mir die Daumen oder so. Aber davon halt kein Wort. Das fand ich dann auch noch auffällig. Und das ist jetzt mein letzter Punkt, weil ich höre, dass du auch schon Luft holst. Es wurde ja auch im letzten Jahr gesagt, dass sie eben dieses interne Verfahren machen und keinen Vorentscheid, um so eine Art Safe Space ja auch für die Künstler zu haben. Was ich auch zum Teil auch eine ganz gute Begründung fand. Also weil Ben ist mit seinem Song gewählt worden, ist vorgestellt worden. Aber wir haben ja keine Ahnung über die ganz vielen anderen Künstler-Songs oder Kombinationen von Künstlern-Songs, die da auch noch rumgeschwebt sind, weil davon ja nichts rauskam. Also, weiß nicht, vielleicht kam irgendwo was raus, weil irgendwer was eingereicht hat, was er dann als Single veröffentlicht hat, keine Ahnung. Aber es wird genug geben, vielleicht auch, was sie intern selber zusammengestellt haben, was nie irgendwo veröffentlicht wurde. Was sie vielleicht auch gesagt haben, pass auf, wir legen uns das nochmal in die Schublade, vielleicht für ein anderes Jahr, vielleicht für einen anderen Sänger, was auch immer. Das wissen wir nicht. Die haben nichts verheizt an Songs oder Künstlern, bei denen schon alle gesagt haben, der ist jetzt im Vorentscheid irgendwie letzter geworden oder so. Das wird ja nie wieder was. Und das ist, für Ben ist das ja weg. Also, weil, wenn Ben jetzt nochmal was einreicht, ich weiß nicht, wie das bei der Jury ankommt, ob die dann sagen, ach, den können wir jetzt nicht nochmal wählen, oder ob die sagen, ihr kriegt jetzt einen Bonus, keine Ahnung, aber jedenfalls jetzt mal angenommen, er wird nicht gewählt, mit was auch immer er einreicht, wenn er was einreicht, dann ist es halt einfach, ja, gut, sie haben ihn jetzt nicht wieder genommen. Und dann ist aber auch dieses heuchlerisch von wegen, ja, das vielleicht wird das ja wieder, er kann ja was einreichen, ist jetzt halt nicht direkt gesetzt. Dann ist es halt einfach, dann haben sie ihn halt mehr oder weniger abgesägt. Und wenn er jetzt aber doch gewählt wird, ich meine, stell dir das doch mal vor, dann denkst du, okay, wir haben jetzt so ein Riesenverfahren hier aufgesetzt, wir kommen wieder beim Gleichen raus. Also natürlich Songkombination und so, aber in der Außenwahrnehmung kommst du wieder beim selben Typen raus. Das kannst du doch auch nur schwer verklickern, oder? Also das ist doch so ein weiterer Gedanke, den ich dann dazu habe. Also für mich haben sie ihn einfach abgesägt.
Ja, das ist, habe ich auch noch so gedacht, am Montag kam das ja alles. Also Montag, Dienstag kamen ja so die ganzen News irgendwie, die News und
genau,
Facts.
Genau, Dienstag hat's ja dann der NDR auch von sich aus beschrieben, ja, genau, dass sie wieder so suchen wie davor. Ich glaube, genau, sie hatten von ihrer Presseabteilung schon diesen ESC-Kompakt, dieses Interview retweetet, was dann halt so eine halboffizielle Aussage natürlich auch noch war, aber dass sie selbst damit rausgegangen sind, war ein Tag später, ja.
Mm, genau, und ich sag mal so, wenn wir jetzt meinetwegen am Dienstag oder Mittwoch irgendwie, ich glaube, da wären wir natürlich auch noch sehr viel aufgeheizter hier ans Mikrofon gegangen und hätten uns da wahrscheinlich
genau
noch
ein
bisschen mehr, ja, ich glaube, ein bisschen mehr auch noch so ausgekotzt irgendwie. Aber du hast natürlich recht, es ist ja ganz oft so kennen wir auch den NDR, da werden halt auch so Sprachregelungen dann gefunden. Ja, wir haben uns jetzt dagegen entschieden. Ich glaube trotzdem, dass das auch so jetzt nur, weil die Reference Group sagt, ihr dürft die Songs nicht einreichen, können wir jetzt auch Ben Dolic nicht mehr bringen, weil er mit sein Violin-Thing da nicht auch noch 2021 irgendwie aufführen kann. Also ich glaube, es ist, glaube ich, immer und immer wieder der Grund, warum vielleicht auch so manche Künstler tatsächlich Angst haben, beim ESC womöglich anzutreten, weil einfach, glaube ich, die Künstlerbetreuung von Seiten des NDR nicht so optimal ist, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, wir haben das schon geahnt, weil eigentlich haben wir ja gedacht, naja, bei der Sendung in der Elbphilharmonie, da wird dann nach Ben nach seinem Auftritt sozusagen verkündet, ja, er wird auch 2021 eintreten. Und irgendwie habe ich erst so gedacht, naja, sie wollen da so ein bisschen Gras drüber wachsen lassen. Und dann heißt es so in so einer Nebenzeile so, ja, Ben Dolic findet, der wird da auch nicht mehr antreten. Ich glaube, dass sich das Ben wahrscheinlich genauso offen hält, und deswegen hat er sich wahrscheinlich auch nur mit Blick auf, ja, neue Musik und so weiter gar nicht mehr zum ESC geäußert. Vielleicht will er sich das selber auch so ein bisschen offen halten. Ich vermute mal, er wird wahrscheinlich nichts einreichen. Das wird er nicht tun. Eine Schwierigkeit ist es tatsächlich so, wenn jetzt das Eurovisionspanel entscheiden muss, über einen Song von Ben Dolic oder Ben Dolic überhaupt als Teilnehmer irgendwie, entweder punkten sie ihn extra hoch, weil sie ihn auch letztes Mal gut fanden, oder sie punkten ihn extra weit runter, weil sie ihn nicht gut fanden. Also ich glaube, so eine gewisse Voreingenommenheit ist schon zu befürchten beim Eurovisionspanel, auch wenn man vielleicht vorweg dann irgendwie so sagen würde, bitte stimmt einigermaßen neutral ab und guckt euch an, wie ist die Leistung der Kandidaten, ist, glaube ich, vielleicht schon bei allen dann im Hinterkopf, ach ja, das ist ja der vom letzten Mal. Und das wäre natürlich irgendwie auch irgendwie keine gute Geschichte. Ja, also alles in allem muss ich sagen, finde ich auch es gibt noch, gibt dann auch noch sowohl bei ESC Kompakt als auch bei Eurovision.de dann noch die so kompakte Interviews mit Thomas Schreiber, mit Christian Blenker und mit Alexandra Wolflast, die sozusagen auch nochmal so ihre Sicht der Dinge, also Schreiber Unterhaltungschef, Blenker ist ja ESC Teamchef. Und Alexandra Wolflast ist ja die Head of Delegation, und die machen zu dritt sozusagen die gesamte Bewerbung und so weiter des deutschen Beitrages. Und das ist alles so ein bisschen so, wie sagen wir es jetzt, dass wir Ben Dolic nicht haben wollen, weil womöglich auch der Auftritt in der Elbphilharmonie nicht so optimal war. Das lag aber dann auch daran, dass nicht so viele Leute in die Elbphilharmonie durften, also auch nicht so viele Kameraleute, und das war halt dann auch alles ein bisschen schwierig und ohne Publikum und so weiter, und es darauf dann irgendwie halt so festzuhalten, das ist natürlich auch sehr, sehr schwierig. Aber alles in allem ist es natürlich wirklich sehr, sehr traurig, dass man dann nicht zumindest den Schnitt gleich nach dem Europe Shine a Light irgendwie gemacht hat und gesagt hat, okay, neues Spiel, neues Glück in Deutschland und wir haben jemand Neues. Also ich finde eigentlich, so geht man eigentlich mit einem Künstler irgendwie nicht um, der noch vor 2 Monaten auf einmal der Supertyp ist und mit dem werden wir in die Top 10 kommen und so weiter. Das ist dann irgendwie auch nicht mehr so ganz nachvollziehbar, ne?
Nee, das ist ja auch so ein bisschen Dauerthema beim ESC. Ich kann aber dann teilweise auch den NDR natürlich verstehen, weil, wenn du dich noch erinnerst, ich glaube, Ann-Sophie ja ziemlich, will jetzt fast sagen, rumgeheult von wegen, die haben mich so fallen lassen nach dem Contest und so. Natürlich hat der NDR ja mit diesen Künstlern auch einfach nur Verträge bis zu diesem Contest, weil, also, was sollen die denn sonst mit einem Künstler? Die sind ja jetzt keine Plattenfirma, Promoagentur oder so, also das ist natürlich, ist deren Zusammenarbeit erstmal, gut, je nachdem, wann es halt anfängt, ob es im Songwriter-Camp anfängt, ob es mit einem Vorentscheid anfängt, wie auch immer, halt diese Phase bis zum ESC-Finale. Und es ist ja dann doch wirklich selten, dass es so ist wie mit Michael Schulte, dass du so einen findest, bei dem du erstens sagst, okay, der hat uns jetzt nicht blamiert. Und wo du sagst, okay, für den haben wir vielleicht wirklich, dem können wir noch einen Job hier anbieten in diesem Sinne, dass er, wie jetzt in dem Fall, Kommentator wird. Aber das ist ja was anderes, deswegen ist er ja nicht als Künstler beim NDR geblieben, das kannst du ja auch irgendwie gar nicht. Und ich weiß ja nicht, was sie da für Versprechungen machen oder was sich die Künstler dann denken, aber natürlich ist das so ein Vertrag auf Zeit, weil deren Engagement ist ja nur auf Zeit für dieses eine Event, das ist ja auch ganz normal. Und aber natürlich das, was du sagst, stimmt auch, dass sie ihn so auf diese Art jetzt abgesägt haben und das dann auch noch in so einem PR-Sprech natürlich rüberbringen müssen, ist klar. Der Artikel, in dem das dann kam, war ja auch dann super soft mit Ben Dolensch nicht automatisch gesetzt übertitelt. Das übernimmt natürlich genau deren Sprache auch. Also, die haben Ben Dolensch einfach rausgekickt. Das ist natürlich klar. Ich meine, diese Überlegung kannst du machen, dann noch weich zu sagen, ja, aber er kann natürlich wieder was einreichen und das wird er auch machen und so. Ja, gut, das kann man aufschreiben, dass sie das sagen, ob das passieren wird und so. Das ist natürlich, damit weicht man so eine Meldung einfach auf. Das ist ganz normal, das ist natürlich auch PR. Aber gut, drehen wir uns jetzt im Kreis, wir hätten einfach Ben Dolensch behalten. Hätten es ich in meinem Fall natürlich, habe ich ja gesagt, auch gut gefunden, wenn man vielleicht die Songs mal einmal mit rübergenommen hätte und dann hätte der NDR sich da wahrscheinlich auch nicht viele Gedanken gemacht. Die hätten gesagt, komm, wir bleiben bei dem, wir sind von dem überzeugt, der war in den Wetten gut, der kam so ganz gut an. Aber weißt du, was jetzt tatsächlich mal der Vorteil ist, um die Brücke auch mal zu schlagen, nachdem wir jetzt so lange gelabert haben? Wir wissen jetzt schon, wie der Beitrag ausgewählt wird. Und es gibt keinen Vorentscheid, das wissen wir jetzt auch schon. Das kam ja alles in der letzten Saison ein halbes Jahr später erst raus oder noch länger. Ja, da konnten sie jetzt nicht so lange geheim bleiben, weil jetzt ist es raus.
Ja, ich glaube, das ist, glaube ich, um mal vielleicht einen Bogen zu spannen, der positiven Dinge, ist natürlich zumindest jetzt mal erkennbar, dass man vielleicht doch mal anfängt, auch ein Verfahren einzuführen, was jedes Jahr tatsächlich schon gelernt ist. Also wer sich ein bisschen intensiver mit dem ESC beschäftigt, wenn wir da jetzt sagen, es gibt ein 100-köpfiges Eurovisionspanel und eine 20-köpfige Jury, damit kann schon der eine oder andere ESC-Fan wirklich was anfangen und er weiß schon, wie das ungefähr läuft. Ich finde es persönlich gar nicht mal so schlecht. Manche hadern ja tatsächlich damit, dass es keinen Vorentscheid mehr gibt, auch im nächsten Jahr nicht. Ich finde nicht unbedingt, dass das etwas Schlechtes sein muss, weil ich denke eigentlich nicht so sehr in diesem Thema, haben wir nun einen Vorentscheid, haben wir eine interne Auswahl und wie wird das gesucht, sondern für mich geht es irgendwie tatsächlich auch darum, welche Songs werden da auch eingereicht, welche Künstler stellen sich da zur Verfügung und wie gut ist da die Qualität. Und ich glaube schon, wenn man jetzt irgendwie für sich als Deutschland entscheidet, wir machen jetzt einfach mal die nächsten Jahre ein internes Auswahlverfahren, wo wir sozusagen ein Panel installieren und die gucken sich das ganz in Ruhe an. Das sind halt Leute, die eine gewisse Affinität haben und eine gewisse Vorausschau haben, was könnte beim ESC funktionieren und was nicht. Da muss man ja schon auch eine gewisse, einen gewissen Nerv dafür haben. Also man darf dann ja nicht einfach nur ein Musikspezialist sein, sondern muss schon irgendwie ein ESC-Spezialist sein, sage ich jetzt mal wirklich, oder eine Spezialistin. Und dass man sozusagen jetzt wenigstens bei diesem Verfahren bleibt, das finde ich schon mal sehr positiv. Also da kann ich nicht so wahnsinnig viel dagegen reden, weil auch als wir noch die letzten zwei Jahre so immer Vorentscheide hatten, habe ich auch schon immer so gedacht, ich muss nicht unbedingt zwingend einen Vorentscheid haben. Für mich ist immer wichtig, haben wir da nachher einen guten Künstler oder eine gute Künstlerin und einfach einen geilen Song und den bringen wir noch irgendwie auch wirklich gut auf die Bühne und so, dass es auch einen nachhaltigen Eindruck hat. Das finde ich manchmal viel wichtiger, als ob jetzt ein Vorentscheid von zwei Moderatoren oder von einer oder wie sieht da die Kulisse aus oder sind das sechs oder sind das zwölf Kandidaten. Das ist für mich immer nicht ganz so entscheidend, sondern viel wichtiger ist nachher, was sich auf der ESC-Bühne abspielt. Und das ist für mich erstmal so der positive Aspekt dieser ganzen Geschichte.
Ja, aber wenn ich mich so an unser Gespräch mit Thomas Schreiber in Hamburg erinnere, dann habe ich auch schon wieder so dieses Szenario im Kopf, okay, die suchen jetzt halt was aus mit diesem Panel und dieser Expertenjury. Und aus welchem Grund auch immer, gibt's ja viele Faktoren, triffst ja auch nicht jedes Jahr irgendwie so den Geschmack, den aktuellen, wird das jetzt wieder ein schlechterer Platz irgendwo hinten. Dann schmeißen die doch wieder alles um. Also, weil es ist doch, ja, wir gucken jedes Jahr und so und nach Michael Schulte haben sie auch am nächsten Tag schon gesagt, das machen wir wieder so und dann, oh, ja, jetzt haben wir doch irgendwie schon wieder schlechter, jetzt machen wir es doch wieder anders. Also, es ist ja mein Wunsch, das sage ich ja auch nicht zum ersten Mal, dass sie mal wirklich ein Format irgendwie etablieren. Das wäre ja schön und dass sie auch nicht, wenn es irgendwie einen Rückschlag gibt, die kann es immer geben, dich liebt nicht jedes Jahr, jeder, geht gar nicht. Aber wenn es einen Rückschlag gibt, trotzdem daran festhalten. Das ist ja mein Wunsch, aber den haben wir ja aus Thomas Schreiber auch nicht rausgekriegt. Deswegen sehe ich wie du, wäre schön, aber ihr habt da noch meine Zweifel.
Ja, das hängt natürlich auch immer so ein bisschen damit zusammen, weil man dann beim Fernsehen heute, egal bei welchem Format, eben sehr schnell die Nerven verliert, wenn die Quote dann auch scheiße wird, ne? Und dann sagt man sich, oh, dann müssen wir, da packen wir noch mal die Sisters dazu und halten da noch mal zwei Minuten länger die Kamera drauf, dann werden die auch gewählt und dann wird das in Tel Aviv, das wird super, so. Und das ist so ja leider nicht passiert. Da muss man sie tatsächlich auch beim Wort halten. Da müssen sie natürlich auch so, wie sie es im Interview sagen, wir bleiben bei dem Verfahren, auch wirklich bei dem Verfahren bleiben. Also wir haben tatsächlich ja auch schon des Öfteren, also du hattest vorhin auch irgendwas gesagt mit einem Song und so weiter. Ich meine, wir warten ja immer noch auf Schreibers phänomenalen Song, den er im Januar 2019 schon angekündigt hat, der ja angeblich dann in der nächsten Saison dann zum Tragen gekommen wäre. Sie haben nur noch keinen Sänger gefunden. Insofern, da wartet man ja auch und da denke ich dann manchmal so, das war ja schon bei ganz vielen Dingen so, wir sollten mal aufhören, andauernd immer Dinge zu versprechen, die dann nachher auch nicht kommen. Also, wenn man jetzt sagt, irgendwie Panel, so, und die suchen jetzt aus, vielleicht jetzt so bis ungefähr Ende des Jahres, müssen die sich dadurch, weiß ich nicht, 500 Songs oder Teilnehmer graben. Und das machen die jetzt mal ganz in Ruhe und dann wird so zum Jahreswechsel steht dann irgendwie jemand fest und der wird dann bekannt gegeben oder sie machen wieder irgendwie so eine Präsentationsshow, wobei sie sich die ja auch irgendwie sparen könnten und dann macht man einfach einen kleinen Videoclip und dann weiß man, wer es ist. Und dabei sollte man dann auch bleiben und nicht so, da war ja auch erst auch bei der Europe Shine a Light so, ja, und dann kommt dann der amerikanische Choreograf und der durfte dann jetzt nicht einreisen und dann deswegen war dann die Choreo auch nicht so toll. Also das ist dann immer alles so ein bisschen so eine Geschichte, wo man denkt, ja, dann lieber mal einen Gang zurück und dann das, was man auch wirklich kann, auch tun. dann wird es wohl irgendwie aufgrund der Sparmaßnahmen irgendwie 300 Millionen Euro muss der NDR in den nächsten Jahren irgendwie einsparen. Da soll es wohl irgendwie keine Übertragung mehr von der Reeperbahn geben. Irgendwie was so eine 45-minütige Sendung irgendwo, weiß ich nicht, aus Lok steht oder so. Weil damit könnten sie, wie gesagt wurde, eine relevante sechsstellige Summe irgendwie halt einsparen, wenn sie diese Übertragung auf der Reeperbahn nicht mehr haben. Wobei da soll es wohl auch irgendwie Umbauten geben, sodass man da wohl jetzt dann auch im nächsten Jahr irgendwie wohl gar nichts machen kann oder so. Jedenfalls habe ich das gelesen. Wird ja dann auch noch mal zu gucken sein, ne? Wenn der NDR einsparen muss. Das geht natürlich auch zu Ungunsten des Etats für den Eurovision Song Contest, ne?
Ja, aber wurde ja auch schon geunkt, oh Gott, vielleicht nehmen sie ja gar nicht teil oder so. Das haben sie jetzt quasi damit mehr oder weniger bestätigt. Klar, einreichen und so ist sowieso alles erst im nächsten Frühjahr, aber wenn sie sagen, wir suchen und so, dann sind sie da ja jetzt nicht, dass sie irgendwie in Überlegungen stecken, da das vielleicht ganz wegzulassen oder so. Das, ansonsten können die von mir aus gerne an dieser Reeperbahn-Show sparen, die hat mir irgendwie nie gefallen. Also ja, was ich schön finde an dieser Reeperbahn-Show, dass später bei dieser Punktevergabe stehen ja alle irgendwie im Studio oder, weiß nicht, vor ihrem Eiffelturm-Hintergrund, den sie irgendwie einspielen. Und das ist immer ganz schön, wenn man da sieht, okay, da steht jetzt jemand vor diesem Live-Publikum, das irgendwie ausharrt seit 4 Stunden und trotzdem noch total gespannt ist, wie das jetzt weitergeht und jubelt mal alle und so. Das ist immer ein ganz schöner Farbtupfer, aber ich finde so dieses und jetzt hier im Vorprogramm Revolverheld und so, oh komm, lass mich in Ruhe, ey, echt. Also dann kommen immer so 2, 3 Fans von diesen komischen, langweiligen Radiogruppen und sagen, die hätten wir doch hinschicken können und so. Mhm. Oh nee, also nee. Also schön war damals der Schnitt, als Salvador Sobral gewonnen hat und gesagt hat, ja, Musik ist kein Fastfood und so. Und dann zack, Schnitt, Reeperbahn, Auftritt Helene Fischer. Ja, merkt ihr eigentlich was? Ja. Aber sonst, ich brauche diese Show ehrlich gesagt nicht. Also
ja,
mit der Einsparung komm ich klar.
Ich habe da auch so gedacht, na ja, gut, das gibt's ja auch schon sehr, sehr lange mit der Reeperbahn. Das stimmt auch. Also gibt's das ja schon lange und wenige Länder machen das, ne, bei der Punkteschalte. Also ich kann mich dann immer mal so, manchmal macht das dann der Gastgeber macht das dann oft, ne? Dass sie dann, die hatten doch, glaube ich, da auf dem, in Dänemark auf dem Königsplatz hatten sie doch mal bei irgendeinem ESC, das muss ja dann der von 2001 oder so, glaube ich, gewesen sein. Der war doch, glaube ich, nochmal bei Eurovision Again neulich. Und da haben sie, glaube ich, dann auch so eine Übertragung gemacht. Und ich glaube, bei dem Serbischen auch, ne? Da haben sie dann in dem Jahr auch mit, weiß ich nicht, mit wie vielen Tausenden von Menschen und dann wurden dann die Punkte, das waren, glaube ich, damals noch 8, 10 und 12 Punkte, die dann durchgegeben wurden und nicht nur die 12 Punkte. Das hat schon tatsächlich was, aber so, wie gesagt, also wenn da so gesagt wird, da ist eine sechsstellige Summe, da kann man mal sehen, was sowas manchmal auch, gut, das ist noch, kommt drauf an, ob das im unteren oder im oberen Bereich irgendwie halt ist. Aber das ist schon, und ich meine, es regnet ja sowieso immer. Also es ist ja nicht, wahrscheinlich wenn der ESC so im Juli oder im August wäre, dann könnte man das vielleicht viel eher mal so, oder man macht es irgendwo von St. Peter-Ording aus oder keine Ahnung, dann wäre das wenigstens.
Also wenn ich nicht schon oft da gewesen wäre fürs Reeperbahn-Festival, würde ich sagen, die haben über diesem Spielbudenplatz einfach so eine Bewässerungsanlage.
Ja.
Auch fürs Image einfach so, weil es muss ja regnen.
Ja, es muss regnen, genau. Und Frau Schöneberger muss immer im Südwester dann irgendwie halt da auf der Bühne stehen. Und das ist halt, also insofern ist das jetzt nicht so traurig, aber ist natürlich, wäre natürlich schon interessant, was das sonst noch bedeutet, ne? Also das kann ja nicht nur
Bitte nicht an den Onlinern einsparen, die machen einen guten Job.
Ja, das denke ich auch. Gerade die Kollegen bei Eurovision.de machen wirklich einen guten Job. Und wenn man da jetzt, wobei ich mir da vorstellen kann, das wird jetzt auch nicht so ein Riesenbudget sein, aber vielleicht bedeutet das, dass da vielleicht auch nicht mehr alle hinfahren dürfen, dass man da vielleicht die Reisekosten schon sparen muss oder wollen wir nicht hoffen, aber wie gesagt, wie bei vielen anderen, also irgendwie haben sie wohl Sendungen auch eingestellt beim NDR mit dieser Sparmaßnahme und haben wohl auch oder Sachen zusammengelegt und so weiter und dass da natürlich der ESC da auch betroffen ist. Gut, das wird man dann, das werden wir dann merken, was da Sache ist. Denn nichtsdestotrotz weiß man ja auch nach wie vor ja auch nicht, wie der ESC überhaupt 2021 dann irgendwie stattfinden wird. Also womöglich dann wohl irgendwie in einem Fernsehstudio, vielleicht auch mit ein paar Zuschauern. Aber ob es die große, in der großen Ahoi Arena so in der Form irgendwie stattfinden wird, das werden wir ja erst nochmal sehen. Und insofern, da müssen ja auch die teilnehmenden Sender, auch der NDR, muss natürlich dann gucken, irgendwie da jetzt nicht so viel Geld auszugeben, wenn das Ding womöglich vielleicht doch nochmal auch wieder abgesagt werden müsste. Also, dass sie da vielleicht im Vorfeld auch schon versuchen, ein bisschen dann auch Geld zu sparen, ne?
Ja, ach, Absage, das glaube ich jetzt nicht. Es wird in was für einer Form auch immer stattfinden, das weiß man ja bis dahin auch nicht. Also Absage, die kann immer was Unvorhergesehenes passieren. Mhm. Ich hoffe auch, dass inzwischen mehr Veranstalter, Teilnehmer, was auch immer gibt, die dann so eine Art Pandemieversicherung haben. Da war ich eher erstaunt, dass es da die meisten nicht hatten jetzt in diesem Jahr für alles, was so passiert. Du musst ja immer damit rechnen, dass es aufgrund von was auch immer eine Absage geben kann. Aber da halte ich das Risiko jetzt für, naja, nicht wirklich größer als in allen anderen Jahren. Mhm. Also das, du hast ja jetzt einen Vorlauf, du weißt, dass du es im Zweifel irgendwie auch ein bisschen anders abgespeckt oder so machen kannst. Also ob man das jetzt wirklich anders einkalkulieren muss bei der Suche als in anderen Jahren, würde ich sagen, nein.
Ja. Ja, wir sind mal gespannt, ne, was jetzt dabei herauskommt, was was das Panel und die Jury, was die jetzt wieder an Leuten finden. Ich denke mal, da wird es auch alte Bekannte geben, die vielleicht auch im letzten Jahr oder auch im Jahr davor irgendwie schon versucht haben, dran teilzunehmen. Es gibt ja immer so übliche Verdächtige, Ellie Ryan zum Beispiel oder die Hamburger Goldkehlchen oder so.
Oh, unbedingt, unbedingt. Das die bräuchten mal ein bisschen PR-Unterstützung.
Ja, ich glaube auch. Also da wird zu wenig getan. Das ist schon.
Okay, verlieren wir uns nicht darin. Was gönnt sich denn der NDR in diesem Jahr, Sascha? Komm, lass es raus.
Was der NDR sich gönnt? Was meinst du jetzt?
Welche Teilnahme er sich dieses Jahr gönnt? Ach komm, jetzt baue ich dir so eine gute Überleitung.
Nee, ich stehe jetzt gerade auf dem Schlauch, sorry.
Ich dachte, das ist jetzt einfach der nächste Punkt in unserem Dokument und ich kann da
ach
super
so
überleiten.
Ach so,
ja. Und es ist ja sowieso dein Thema und ich laufe ein bisschen grün an und du freust dich ein bisschen.
Ja, also ich habe vorhin mich noch mal einmal so drüber gegangen über den Ablauf. Und da musste ich tatsächlich insofern schmunzeln, weil wir haben ja in der letzten Folge haben wir ja sind wir mal so unser Jubiläum durchgegangen. Wir haben 50 Folgen ESC Green Room mit Dennis zusammen irgendwie halt nochmal zurückgeblickt und nochmal so uns Anekdoten erzählt und so weiter. Und unter anderem haben Dennis und ich uns natürlich auch immer mit dem Junior Eurovision irgendwie beschäftigt. Und eigentlich war das meistens so, also pro Saison haben wir uns vielleicht in einer Folge darüber unterhalten. Und seit du dabei bist, irgendwie kommen wir da immer wieder drauf. Und es gibt eigentlich im Moment kaum eine Folge, in der wir nicht über den Junior Eurovision irgendwie halt sprechen.
Ist ja auch netter Running.
Ist dann irgendwie auch irgendwie immer ganz, ganz, ganz nett. Ja, vielleicht muss man da mal, um nochmal auf eben nochmal so zurückzublicken. Es war ja Montag, Dienstag, also am 6. und am 7. Juli auch so teilweise erschrockene Reaktionen auch von den bei Twitter, überall in den sozialen Medien, dass Ben Dolic jetzt erstmal nicht so automatisch irgendwie halt gesetzt ist und so weiter. Und der NDR hat das, finde ich, ganz geschickt irgendwie dann so wieder abgerundet, indem er dann, ich glaube, das war dann erst am Mittwoch oder so. War dann am Tag danach, wo es dann plötzlich die gute Nachricht auch mal kam. Denn das haben wiederum auch viele ESC-Fans eigentlich auch schon seit Jahren erwartet, dass Deutschland an der Kinderversion des ESC teilnimmt, nämlich am Junior Eurovision Song Contest. Und das ist eigentlich mal eine ganz gute Geschichte. Also vielleicht noch mal ganz kurz die Eckdaten. Den Junior Eurovision Song Contest, den wird es in diesem Jahr am 29. November in Warschau geben, in Polen. Und jetzt hat sich auch also Deutschland dazu durchgerungen, auch daran mal teilzunehmen. Im letzten Jahr waren sie, war glaube ich auch schon mal eine Delegation vor Ort, die sich das wohl auch noch mal ganz genau vor Ort angeguckt hat, wie das irgendwie halt so läuft. Und gerade im letzten Jahr hat das deutsche Fernsehen eigentlich gesehen, dass, Mensch, das ist ja eigentlich sehr professionell von den Polen aufgezogen worden und die gehen jetzt sozusagen nochmal an den Start mit einem weiteren Event. Und so haben sich kurzerhand, also nicht kurzerhand, wahrscheinlich wird das auch schon über vielleicht ein oder zwei Jahre gegangen sein, aber jetzt haben sich der Kinderkanal, der NDR und das ZDF zusammengefunden, um die Teilnahme am Junior Eurovision teilzunehmen. Und die rufen jetzt auch schon bis zum 31. Juli auf, dass sich Talente, die zwischen 9 bis 14 Jahre alt sind, und das soll dann sozusagen in dieser ZDF-Sendung Dein Song passieren. Das ist so eine Art Casting-Sendung, die dann in eine kleine Show irgendwie halt mündet und am Ende gewinnt dann jemand. Der Levent Geiger, der hat die letztjährige Staffel von Dein Song gewonnen. Der wird den Song komponieren. Und es wird dann im August, im September wird dann die Staffel von Dein Song vom ZDF produziert. Und der Gewinner wird dann sozusagen zum Junior Eurovision für Deutschland erstmalig antreten und Deutschland debütiert. Ich finde das eine gute Geschichte. Ich glaube, gerade so in der ESC-Bubble haben das eigentlich auch schon viele erwartet. Es gab ja jedes Jahr immer mal so Gerüchte, diesmal könnte Deutschland dran teilnehmen, diesmal könnte Deutschland dran teilnehmen. Und jetzt machen sie das wirklich. Was ich daran sehr gut finde, und das finde ich sehr, sehr interessant, ist, dass sich tatsächlich mal drei Sender tatsächlich da so ein bisschen aufteilen und so eine gemeinsame Kooperation miteinander machen. Und ich vermute mal, vielleicht könnte das sogar auch mal eine Blaupause für den ESC sein, wenn man vielleicht sagt, okay, der ESC ist jetzt zum Beispiel mittlerweile so groß geworden, dass das selbst für den NDR schon viel zu viel Aufwand ist. Vielleicht wäre doch mal eine Kooperation auch beim ESC mit dem ZDF vielleicht mal möglich oder auch mit anderen Sendern. Das wäre vielleicht auch eine gute Geschichte. Und aktuell muss man mal sagen, man könnte jetzt auch, glaube ich, mal schauen, wie man so ein Event in Corona-Zeiten über die Bühne bringt. Ich glaube, dass das vielleicht auch für viele Delegationen jetzt auch eine interessante Geschichte werden wird. Wie wird das da in Warschau jetzt über die Bühne gebracht, ohne dass es jetzt so ein Superspreader-Event wird und sich alle anstecken und so weiter. Und das wird sicherlich auch interessant werden. Und Sonja freut sich natürlich auch sehr darüber.
Das macht meine ohnehin gelungene Woche perfekt.
Ja, aber das finde ich, das ist schon mal irgendwie wirklich eine gute Nachricht. Und das überdeckt so ein bisschen vielleicht den, nennen wir es mal, leichten Ärger, dass sie sich dann letztendlich doch nicht für Ben Dolic irgendwie halt entschieden haben. Und da haben sie dann nochmal eigentlich eine ganz gute Nachricht da irgendwie rausgesetzt. Ja, wir werden das mal für euch weiter verfolgen. Und dann im November wird dann übrigens, dann muss man es nicht mehr problematisch sich irgendwo wieder einen Livestream suchen, sondern dann läuft es auch tatsächlich am 29. November um 17 Uhr dann auch im Kika. Und dann kann man sich das auch ganz normal im Fernsehen dann auch anschauen, dieses Event. Ja, dann haben wir noch sozusagen in unserer Extra-Folge, ist dann mittlerweile, kurz nachdem wir unsere letzte Folge aufgenommen haben, ist ja der neue Film mit Will Ferrell herausgekommen bei Netflix, Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga, ist jetzt bei Netflix seitdem erhältlich und kann angeguckt werden. Und das haben wir beide auch jetzt getan, ne?
Ja, du hast mich so ein bisschen gezwungen. Also du hast gesagt, komm, wenn wir die Folge aufnehmen, dann können wir auch über den Film reden. Und ich dachte so, oh Scheiße, ich habe den ja noch gar nicht geguckt. Muss aber auch gestehen, ich bin gar nicht so der Film- oder Seriengucker. Also so ab und zu mal irgendwas, was ich jetzt auf DVD oder Prime oder was auch immer habe. Ich habe tatsächlich auch gar kein Netflix mehr gehabt. Also ich hatte mal Netflix vor ein paar Jahren und man kann dieses Abo ja pausieren. Also habe ich damals gesagt, so ja, ich pausiere das jetzt erstmal und gehe da erstmal raus. Und dachte halt, als ich da jetzt auf die Seite gegangen bin, so ja, ich kann das jetzt einfach wieder mein Konto aktivieren. Und gebe da meine E-Mail-Adresse rein, der schreibt so, ja, wir kennen sie hier nicht, so machen sie einen Account auf.
Das war wahrscheinlich dann schon zu lange her, ne?
Ja, ich wollte auch einfach nur meinen Account wieder aufnehmen. Und dann habe ich das so alles so ja eingegeben und so, ja, hier Probemonat. Von mir aus Probemonat, aber ich war doch schon hier, ja. Aber gut, Probemonat ausgewählt und irgendwann kam dann eine Mail, schön, dass sie wieder da sind. Naja gut, aber stellte sich raus, es ist wirklich schon 3 Jahre her oder so, dass ich den eingefroren hatte, den Account. Aber gut, jetzt kann ich wieder ein paar Filme gucken, die ich mir mal so notiert hatte und mal sehen, ob ich den dann wirklich noch monatlich brauche. Aber ja, ich habe mich durchgequält durch den Film. Mhm.
Ja, ich habe Netflix letztes Jahr mal ein halbes Jahr, ich habe letztes Jahr im Sommer, glaube ich, irgendwie, das waren auch dann wirklich nur so 5, 6, 7 Monate und das war gar kein Thema, da konnte ich irgendwie wieder, habe ich mein Passwort eingegeben, ja, wollen Sie weitermachen, ja, und dann hatte ich auch sozusagen auch wieder meine ganzen Listen und so weiter, was ich alles schon noch mal gucken wollte, ja, und so weiter.
So hatte ich mir das vorgestellt.
Ja, dann ist das wahrscheinlich so diese übliche Verjährungsfrist, die Sie dann da wahrscheinlich nehmen und dann sagen Sie sich irgendwann, ach ja, dann kommt derjenige wohl nicht mehr wieder und dann löschen sie dich da vielleicht auch. Also umso besser, dass du dich dafür sogar noch wieder eingesetzt hast und nochmal gleich bei Netflix dich da wieder komplett angemeldet hast. Ja, vielleicht erzähle ich ganz kurz. Ich habe da bei Wikipedia mir was kurz rausgeschrieben über den Inhalt des Films. Also es geht um den isländischen Sänger Lars Eriksson, also richtig mit Song. Das ist dann so vielleicht der erste Witz in diesem Film. Der träumt davon, den Eurovision Song Contest zu gewinnen oder beziehungsweise auch daran teilzunehmen. Und gemeinsam mit seiner Kindheitsfreundin Sigrid Eriksdottir gründet er dazu die Band Firesaga, die in ihrer Heimatstadt Húsavík dann auftreten. Der isländische Sender möchte zudem gerne die Sängerin Katjana zum ESC 2020 schicken. Und im isländischen Vorentscheid stehen bereits mit Katjana 11 Teilnehmer fest. Die Statuten legen fest, dass, 12, dass es 12 Teilnehmer braucht. Und da alle davon ausgehen, dass Katjana sowieso gewinnt, wählen sie einfach blind aus so einer aus so einem Karton mit, weiß ich nicht, 30 Demo-Tapes dann Firesaga aus. Und ja, dann treten sie dann an bei dem Vorentscheid, da geht natürlich irgendwie halt alles schief. Und Lars ist dann so traurig darüber, über seinen Auftritt, dass er noch nicht mal die Aftershow-Party auf dem Boot dann teilnimmt. Sigrid gibt ihm dann noch mentale Unterstützung und als sie da am Pier stehen und auf das Boot gucken, explodiert es dann auf einmal und Katjana und auch alle anderen Teilnehmer dieses Vorentscheids sind auf der Stelle tot. Und aufgrund der Regularien heißt es dann jetzt also, Firesaga ist jetzt übrig geblieben als Kandidat und darf jetzt für Island beim ESC 2020 teilnehmen, der in dem Film in Edinburgh stattfindet. Das ist so mal ganz kurz und wie das Ganze dann ausgeht, das könnt ihr dann ja dann im Film nochmal nachgucken. Jetzt kommt das große Aber, vielleicht Sonja mal vorweg.
Ich würde sagen, fang du mal an, weil das Witzige ist, du hast hier so ein riesen Pamphlet ins Dokument gehauen zu diesem Film. Und dann kannst du ja mal sagen, was ich da reingeschrieben habe ins Dokument, wenn du mit deinen Sachen durch bist. Ich glaube auch, dass du deinen Teil versöhnlicher formulierst. Also du hast jetzt viel geredet, ich weiß, aber ich lasse dir jetzt trotzdem mal den Vortritt.
Ich bin gerade am Überlegen. Ich mache erst mal, ich glaube, ja, ich mache es jetzt mal so, wie ich es aufgeschrieben habe. Also, ich glaube.
Ich mache es auch so, wie ich aufgeschrieben habe.
Wir wissen ja, wie dass Will Ferrell diesen Film plant. Ich glaube, seit 20 Jahren, glaube ich, hieß das ja mal ursprünglich. Dann hieß das ja mal, der da beim ESC in Lissabon wäre dann auch irgendwie zugegen gewesen, um sich da nochmal alles so anzugucken, wie läuft denn das so ab und so weiter. Und wollte er wohl auch Künstler akquirieren, die vielleicht in seinem Film dann irgendwie auch mitmachen können und so weiter. Und da wurde ja dann schon so ein bisschen in der Bubble besprochen, oh Gott, Will Ferrell, das wird ja richtiger Klamauk und da haben wir ja jetzt schon Angst irgendwie. Und ja, mitunter, einige schrieben auch schon so bei Twitter, das werde ich mir niemals angucken und so weiter und geht ja gar nicht und so. Und naja, und wir haben dann noch so also ich hatte ja letztes Mal schon erzählt, es gab in den Warm-up-Phasen vor den einzelnen Shows beim ESC 2019 in Tel Aviv, wir sehen ja in dem Film auch die Bühne von Tel Aviv, obwohl es ja in Edinburgh irgendwie halt stattfinden soll. Und da gab es immer so einen Slot von 15 Minuten und da wurden ja dann auch diese Szenen, die man dann in dem Film auch sehen kann, ja auch mitunter dann gedreht. Und naja. Und
das heißt, man kann fast dichter sehen.
Ja, genau. Und das ist, also bei mir war gar nicht, ich meine, dass da einmal war, glaube ich, irgendein Auftritt, der da gefilmt wurde. Also jetzt diese Sachen mit Will Ferrell, ich weiß nicht, wann sie das gemacht haben, aber es gibt ja auch diverse Proben und so weiter. Da wird das wohl irgendwie alles so stattgefunden haben. Und insofern habe ich so gedacht, na ja, also schwierig und so weiter. Dann kam jetzt, bevor der Film am 26. Juni rauskam, so ein Trailer. Und als ich den Trailer gesehen habe, ich so gedacht, ja, okay, der ist jetzt nicht so scheiße. Sind ein paar Gags reingebaut, wo man so denkt, ja, okay, aber immer noch so ein bisschen, wo ich so dachte, ja, aber macht irgendwie, also für mich hat es ein bisschen mehr Lust auf mehr gemacht. Insofern habe ich da auch letztes Mal, wo wir noch drüber sprachen, wo ich dann auch wirklich nur den Trailer kannte, deswegen habe ich mich da letztes Mal noch ein bisschen zurückgehalten, weil ich, wie gesagt, auch so dachte, ja, das klingt jetzt nicht ganz so toll. Dann habe ich mir den Film tatsächlich auch gleich an dem Freitag angeguckt, als er rauskam. Als ich dann im Vorspann irgendwie auch gelesen hatte, in Zusammenarbeit mit der EBU, habe ich noch so gedacht, ja gut, dann kann es ja vielleicht nicht ganz so schlimm sein, weil A, muss er ja auch die Rechte sich einkaufen, dass er Eurovision Song Contest da überhaupt benutzen darf in dem Film. Und so richtig scheiß Klamauk wird sich die EBU da, glaube ich, auch nicht gefallen lassen. Und insofern habe ich so gedacht, ja gut, ist jetzt halt auch so. Wenn ich jetzt natürlich in den Film jetzt direkt gehe, muss ich ganz ehrlich sagen, Gott sei Dank ist er bei Netflix. Weil wenn ich jetzt, ich wäre natürlich, auch wenn er im Kino gelaufen wäre, wäre ich da reingegangen, weil ich natürlich dann auch gerne hier im Podcast dann letztendlich nachher drüber sprechen möchte und da meine Einschätzung irgendwie halt dazu geben möchte, muss ich leider sagen, mir ging's bei dem Film so ein bisschen, wie wenn ich eine der neueren Staffeln der Simpsons irgendwie gucke. Da lache ich selten. Also, ich habe so, die Story fand ich leider ein bisschen platt. Ich fand es auch stellenweise sehr langweilig, obwohl der Film tatsächlich 2 Stunden geht. Da hätte man also eine ganze Menge irgendwie halt auch machen können. Man hätte noch viel mehr Atmosphäre mit reinbringen müssen, mit den Fans zum Beispiel und so weiter. Was noch ein bisschen ein Highlight ist, das ist dieser sogenannte Songalong. Da gibt's eine Szene, da treten dann halt so Künstler wie John Ludwig oder Alexander Rybak, Loreen, auch Conchita Wurst, die dann hier, was haben sie gesungen? Believe, Ray of Light von Madonna und Waterloo. Und das war dann so ein bisschen so ein Schmankerl für den ESC-Fan, wo man dann aber auch so denkt, naja, okay, aber ist das jetzt ein Musical oder ist das jetzt immer noch irgendwie ein Spielfilm? Und dann sind natürlich so, dazu kann man jetzt sehen, wie man will. Das ist schon ein bisschen, schon ein paar Tage her, als ich das jetzt geschrieben habe. Ich habe jetzt erst reingeschrieben, so, ja, dann gibt es so gewisse Ungenauigkeiten. Also zum Ersten ist ja so, wir alle wissen ja, dass Großbritannien nicht unbedingt sehr, sehr erfolgreich in den letzten 20 Jahren oder 23 Jahren irgendwie halt ist, um diesen ESC irgendwie mal zu gewinnen oder gute Platzierung zu haben. Insofern, wenn dann in dem Film darüber gesprochen wird, ach ja, und UK wie immer 0 Punkte, wie kann er denn dann in Edinburgh irgendwie halt stattfinden? Das ist ja auch so dieses Ding. Und es wird so ein bisschen so, naja, es sieht so aus, als wenn die beiden da ganz alleine für Island jetzt zum ESC fahren. Und das ist irgendwie so eine Geschichte, okay, das wäre vielleicht vor 30 Jahren so gewesen, aber heute, wo dieser ESC wirklich auch eine viel größere Geschichte irgendwie halt auch so ist, da muss ich dann sagen, ja, also für mich ist das nicht sehr überzeugend. Das würde natürlich jetzt jemanden, der so den ESC nur am Rande kennt, für den würde das jetzt nicht so doll auffallen. Aber ich finde, wenn man sich dann schon so mit diesem Thema beschäftigt, da müssen natürlich auch so gewisse Dinge auch eine gewisse Genauigkeit haben. Auch diese Punktevergabe bei dem Halbfinale, teilweise werden dann Punkte vergeben und teilweise wird dann gesagt, ja, Island ist weiter oder so. Wo man dann so denkt, ja, was denn jetzt nun? Das wird einem normalen Zuschauer nicht auffallen, aber das gucken ja nun mal auch ESC-Fans. Und da denke ich so, ich finde ihn nicht vollends scheiße, aber ich finde ihn jetzt auch nicht so super gelungen, dass man jetzt in ein paar Jahren sagen wird, oh, der ist Kult. Also, und eine Sache ist noch, die ich ganz gut fand, dass es gibt so diverse Songs einzelner Teilnehmerländer. Also auch insbesondere der von dem Russischen, das ist so eine Mischung aus König der Löwen, aber auch so vieles, was man auch so vom ESC kennt und auch so musikalisch. Man hört sehr viel raus und denkt so, ja, das könnte auch beim ESC laufen. Das ist noch ganz lustig. Da hat man sich tatsächlich auch ein bisschen Gedanken gemacht. Aber das ist so in der gesamten Kombi, ist dieses ganze Konzept dieses Films für mich nicht so ganz so schlüssig. Und jetzt kommt Sonja.
Ja, das hast du sehr nett ausgedrückt. Ich habe nämlich einfach nur What the fuck hingeschrieben. Weil das auch mein Eindruck war, den ich eigentlich durchgängig hatte bei diesem Film. Mhm. Also ich glaube, Will Ferrell schuldet mir einen neuen Fernseher. Ich habe meinen mit Dingen beschmissen, während ich das angeguckt habe. Und es gab so viele Stellen, die ich im Normalfall ausgemacht hätte, wenn ich jetzt irgendwie auf diesen Film gestoßen wäre und nicht den jetzt hier für den Podcast gebraucht hätte. Diese Story ist einfach so schlecht. Also, wie du schon gesagt hast, die ist platt und irgendwie so doof erzählt und auch diese Charaktere sind irgendwie, haben komische Wandlungen drin und so. Das ist einfach, das gefällt mir null. Also, gar nicht. Und dann kommt natürlich noch der ESC-spezifische Kram dazu. Und das ist ja der Teil, über den ich mich dann richtig aufrege als ESC-Ultra sozusagen. Du hast schon gesagt, kleine Ungenauigkeiten, die haben mich richtig aufgeregt, weil die auch alle super, super unnötig waren. Wie du schon gerade gesagt hast, es geht darum, okay, die sind jetzt in Edinburgh, okay, das Ding ist irgendwie nach Schottland gekommen, UK muss gewonnen haben, wie auch immer. Das kannst du so darstellen, aber dass du dann nochmal eine Szene einbaust, in der gesagt wird, ja, UK holt ja eh wieder 0 Punkte wie jedes Jahr. Warum? Das gehört da nicht, also warum? Du machst ja dein eigenes Ding da kaputt. Dann diese Punktevergabe, die du angesprochen hast und sich fragt, wo kommt die denn jetzt her? Wir sind doch im Halbfinale, warum gibt da jemand auf einmal 10 Punkte an Spanien, ne? Und im Anschluss kommt ja die normale Verkündung, wer das Finale erreicht hat. Das heißt, die ist für die Handlung, ist dieser Moment so überflüssig. Dann steht der Schwede auf der Bühne und performt mit 6 Tänzern. Warum? Lass den mit 4 Tänzern auftreten, dann ist es regelkonform. Also, es ist so, warum baut man diese Art von Ungenauigkeiten ein, wenn man sie auch gar nicht für die Story braucht? Es ist ja nicht so, dass du da irgendeine Art Bruch hinnehmen musst, damit du besser erzählen kannst. Für mich ist es einfach nur so, sind das fast Schludrigkeiten. So kommt es zumindest rüber. Also, so ein Film, du sagst ja, die EBU ist da mit dran und so. Also das war mir zu viel und das war mir dann auch zu schlecht verkauft einfach. Und gut, dieser Moment da auf der Party, wie sie alle singen, da habe ich auch gedacht, bin ich auf einmal in einem Musical. Das hatte genau einen Zweck, nämlich, dass du da ganz viele ESC-Stars unterbringen konntest. Wobei ich mich frage, in welche Kiste haben sie Mon Selmerlöw gesteckt? Der ist ja eigentlich immer dabei. Und warum haben sie nicht Werka Sedutschka genommen? Weil die einfach bei sowas dazugehört. Also sonst ist es auch, sonst weiß ich nicht, warum das Eurovision heißen darf. Ne? Das nur mal so dazu. Also wirklich, die Story ist völlig an mir vorbeigegangen. Keine Ahnung, was die von mir wollte. Die Logikfehler haben mich super aufgeregt. Also wirklich aufgeregt. Und was mich am allermeisten aufregt, wer gewinnt denn diesen scheiß Contest am Ende? Wer gewinnt den denn? Ja. Wir wissen es nicht. Ja. Wer gewinnt den? Das will ich wissen. Das ist doch, also, was glaubst du, wer denn gewinnt am Ende?
Ja, keine Ahnung. Irgendjemand. Vielleicht Griechenland?
Meine Theorie, weil es wird ja, also, der Film arbeitet ja darauf hin, dass der Russe gewinnt. Meine Theorie ist, der Russe geht da als großer Favorit hin, natürlich. Und dann Philipp Kirkorov, von dem ja dieser Song auch sein könnte, natürlich. Vielleicht wäre er noch ein bisschen pompöser, aber es klingt ja schon sehr nach ihm. Auch wenn es, glaube ich, für den Film auch nicht von ihm geschrieben ist. Philipp Kirkorov läuft einfach 2 Wochen durch diesen ESC-Zirkus mit komplett dicken Eiern und denkt, er gewinnt das Ding, weil er da jetzt einen Riesenkünstler und einen Riesensong hat. Und er wird am Ende Zweiter oder Dritter. So ein Auftritt ist das, 100%. Mhm. Und dann würde ich nämlich sagen, wir haben den Gewinner schlicht nicht gesehen in diesem Film. Da muss irgendwer dann noch kommen, der ist, weiß ich nicht, wie Salvador Sobral in diesem Jahr, in dem er gewonnen hat, hatte den auch keiner auf der Liste. Den haben wir jetzt in dem Film gesehen, natürlich als ich selber, aber ich meine jetzt so von der Art her, so einer kommt dann und gewinnt in diesem Jahr. Den haben wir nicht gesehen.
Ja.
Der fehlt komplett, also es war ja ganz nett, dass sie so ein paar Länder dann auch gezeigt haben, wo du denkst, okay, ob jetzt die einzige Diktatur Europas wirklich grunzende Monster schickt, bin mir nicht so sicher. Aber das ist ja noch irgendwie witzig. Mhm, ja. Mhm. Und so ein paar Sachen haben sie dann ja angespielt oder waren dann so am Rande noch so Teil der Story mit Griechenland oder so. Aber ich habe diesen Film ausgemacht und dachte, ich will einmal komplett diesen Fake-Contest sehen. Das ist das, was mich an dieser Story interessiert. Weil sie haben ja Einspieler und sie hatten ja Moderatoren und dann haben ja Kommentatoren sich teilweise selber gespielt und so. Aber das war das Einzige, was mich an diesem Ding interessiert hat. Zeig mir doch diesen Fake-Contest, den du dir ausgedacht hast. Den will ich wissen. Ich will auch wissen, wer den am Ende gewinnt und so. Und ich finde, Fire Saga, diese Band, also spoilern jetzt mal nicht so viel, aber übrigens das gleiche. Ja, was heißt Ende, aber die gleiche Pointe am Schluss wie bei Boy Machine, von dem ich ja mal gesprochen hatte vor ein paar Monaten, eine schwedische Serie, die rund um das Mello spielt. Und Fire Saga ist so, die haben auch so dieses Nervpotenzial, was ich finde, was in den letzten Jahren viele hatten, die als heterosexuelle Pärchen auf dieser Bühne gestanden haben. Da kommt jetzt die schlechte Woche durch, die ich hatte, weil das habe ich mir gestern vom Einschlafen wirklich mal überlegt, dass ich eigentlich nur schlechte Erinnerungen habe an welche, die so auf der Bühne so eins auf Pärchen gemacht haben, wie das ja am Ende dann auch so ein bisschen ausgeht. Da ist, glaube ich, auch gar nicht zu viel gespoilert, weil der ganze Film läuft ja darauf hin. Also der muss ja auch darauf hinlaufen, so, ja, als könnte man keine anderen Geschichten erzählen. Gut, aber was fallen dir für Pärchen ein, die beim ESC aufgetreten sind? Da bist du doch wieder bei den Spaniern von 2018, wo du denkst, oh, ey, boah, seid ihr eklig, ja, dann, weiß nicht, Litauen von Wien war das, glaube ich, 2015, die ihren Kuss verkackt haben, die danach nicht mehr weitersingen konnten, weil sie da irgendwie aus dem Takt gekommen sind. Also, so blöd muss man auch erstmal sein. Dann, was war denn noch? Ihr habt ja diese Weißrussen neulich erwähnt, lustigerweise. Dennis und du, die da irgendwie schaukeln standen und und klangen, als würden sie irgendwie, also mir haben die ja nicht gefallen, für mich klangen die irgendwie als würden die so langweilig am Lagerfeuer was singen und dann, ach, und ja, hier und noch mal Umarmung, Küsschen und so. Und
ja gut, aber die beiden sind ja nach wie vor zusammen, ne? Das ist ja immer so insofern.
Ja, immerhin.
Insofern das
kann man von den anderen auch nicht behaupten.
Insofern war das dann authentisch, ne? Also nicht diese, wie bei den Spaniern, dieses gefakte Pärchen, was sich dann komischerweise dann getrennt haben, ne? Also das ist halt dann irgendwie.
Ja, zusammen waren die auch, aber gut, das war halt mehr so ein Instagram-Pärchen. Oder die Slowenen von 2019, die halt irgendwie aussahen, als wären sie aus dem Labor ausgebrochen, ja. Und deswegen dachte ich, das ist nie gut, wenn das so auf der Bühne so zelebriert wird, dann in so einem Song. Das war Deswegen habe ich gedacht, deswegen war das Ende für mich sehr unangenehm und mir blieb dann viel zu viel auch offen. Ja. Und gleich ist dann auch meine Schimpferei zu Ende, wenn ich noch eine Sache erwähnt habe, und zwar, dass mir die Zielgruppe nicht klar geworden ist. Klar, romantische Komödie, bla bla blub. Das ist halt so eine Kröte, die man immer schlucken muss, wenn das irgendwie ein Film sein soll, den sich mehrere Leute angucken, sagen wir es so. Also du kannst ja, ESC kannst ja auch Geschichten erzählen ohne Love Story. Das ist, da gibt's so viel gutes Zeug, ja. Aber wer ist denn die Zielgruppe? Weil das ist ja schon viel spitz auf dieses ESC-Publikum. Das muss man ja sagen. Du hast gesagt, die haben viel getroffen in Richtung Songs. Das sehe ich auch so. Also der Soundtrack ist noch das Beste auf jeden Fall an dem Film. Und dieses Lied von dem Russen geht mir auch überhaupt nicht mehr aus dem Kopf. Und dann, sie sind mit diesem Logo und ist ja auch viel dann, es gibt einen Green Room, haha. Hm. Es ist ja wirklich viel sehr spitz darauf zu. Aber wenn ich das so spitz in Richtung ESC baue, dann baue ich ja nicht so billige Logikfehler ein.
Hm. Ja.
Deswegen ist mir nicht klar geworden, für wen dieser Film eigentlich ist.
Ja, ich glaube, da wollte man.
Hast du da eine Antwort? Hast du dich das auch gefragt?
Ja, also, ich glaube, da will man im Grunde jeden erreichen. Man will zum einen die US.
Ja, aber du machst ja keinen richtig zufrieden.
Dann. Nee, ist
also,
richtig.
Weil entweder die Leute denken, boah, das ist mir jetzt so, eigentlich finde ich den ESC jetzt nicht so geil, dass ich mir diese ganzen Insights dann noch reinziehe. Ja. Oder dass ich vielleicht an der Stelle weiß, wie Proben ablaufen oder so. Und die richtigen Fans, die sagen dann, boah, das ist falsch, das ist falsch. Und wie du auch sagst, die reisen doch nicht zu zweit dahin. Mhm. Und du kannst, natürlich könntest du auch total lustige Sachen noch drumherum bauen, wie die halt Promotermine haben und auf einmal von Reportern umgeben sind und denken, hoch, was ist denn hier los? Ja. Wir kommen aus dem kleinen Island. Ja. Und so, es fehlt ja alles komplett. Und wenn es dann heißt, Will Ferrell war in den letzten Jahren immer mal wieder beim ESC, um sich das anzugucken, dann muss ich an vielen Stellen sagen, ja, hast du vielleicht nicht genau hingeguckt, Junge. Mhm.
Ja, ich glaube, hier dieses Thema mit den Pärchen ist natürlich, da habe ich so den Eindruck, das ist so dieses typische Ding, wenn man irgendwie ein Thema hat und dann baut man eine Liebesgeschichte darum. Das war ja bei Titanic, war das ja auch so. Ich persönlich hätte mich bei Titanic auch eher nur dafür interessiert, wie ist dieses Unglück abgelaufen? Nee, da machen sie dann irgendwie auch so eine Liebesgeschichte als roten Faden, was mich null interessiert. Und das haben sie, glaube ich, hier bei diesem The Story of Fire Saga irgendwie dann genauso gemacht. Und bei
Die Liebesgeschichte ist für mich eher und der Song Contest.
Ja, aber das ist so, die beiden sind so ein bisschen das Vehikel, um den ESC in so einem Spielfilm irgendwie halt darzustellen. Na, das ist halt, und weiß ich auch nicht, ob das jetzt wirklich so gelungen ist. Und Zielgruppe, da habe ich so das Gefühl, da wollte er jeden mit erreichen. Also er will ja, glaube ich, auch so ein bisschen in den USA den ESC bekannt machen. Viele US-Amerikaner kennen das ja gar nicht. Und da will er vielleicht so ein bisschen drauf hinweisen. Vielleicht ist das für die EBU auch ein Vehikel, um endlich diesen US-Contest irgendwie auf die Beine zu stellen. So, dann will man natürlich, was ich vorhin schon sagte, mit dieser Song-Along-Szene irgendwie dann auch wieder die ESC-Fans erreichen. So, und aber böser Fehler ist eben halt diese vielen Details, die irgendwie überhaupt nicht stimmen. Also da hätte ich mir tatsächlich, wenn man jetzt irgendwie sagen würde, ich hätte mich drauf eingeschossen und auf die ESC-Fans zu gehen und auf die sich da ganz genau mit beschäftigen, und dann hätte ich da so ein bisschen tatsächlich an den Details gearbeitet. Also wie gesagt, ich hätte auch mehr so noch so Fan-Atmosphäre mir da irgendwie auch gewünscht. Also ich meine, hauptsächlich vor Ort in Tel Aviv haben sie ja viele dieser Live-Szenen gedreht. Da hätte man nur einfach mal so, wenn man jetzt so, wie du schon sagst, so eine Szene mit Reportern oder so haben wollen, da hätte man nur mal irgendwie ins Pressezentrum gehen müssen und ausrufen müssen, wer hat Bock irgendwie bei so einem Film mitzumachen. Da wäre ich auch hingegangen, hätte mich da irgendwie mit dem Fotoapparat hingestellt und so getan, als wenn ich jetzt der Fotoreporter wäre. Und dann hätten sie dann so eine Szene mit den Reportern irgendwie halt auch so gemacht. Und
dann hätte Vivi Blocks aber nicht damit angeben können, dass sie ja in den Film sind.
Genau, genau. Ja, und das ist halt auch so, also ich habe mich stellenweise beim Gucken dieses Films so ein bisschen so gedacht, so muss sich, glaube ich, ein Kriminalbeamter fühlen, wenn er den Tatort guckt. dass er dann alle 5 Minuten sagt, nee, so geht das nicht, nein, so machen wir das auch nicht, nein, da ziehen wir Handschuhe an und so. Und ich glaube, so ist es bei diesem ESC-Song, bei diesem ESC-Film genauso, dass man da so denkt, wieso jetzt Punkte beim Halbfinale? Also geht doch gar nicht.
Ich brauche das als YouTube-Format. Oh Gott, ich brauche das ganz dringend als YouTube-Format. Es gibt doch so dieses, keine Ahnung, professioneller Vocal Coach analysiert den und den Song oder so. Mhm. Bitte, bitte. Mhm. Echter Kommissar analysiert den Tatort. Ich brauche das.
Ja,
ich gucke keinen Tatort. Ich bin kein Krimi-Mensch, aber das, wie fantastisch wäre das?
Ja, weil das sagt man ja immer, ne? Dass so Polizeibeamte, dass die regelmäßig wohl in den Fernseher schlagen, wenn sie irgendwo einen Krimi sehen, weil sie genau wissen, nee, so läuft das nicht ab und so. Und
so. Ja, die Expertise kannst du dir ja leicht holen. Also das ist ja jetzt alles kein Geheimnis,
was
da
falsch
gelaufen ist in dem Film jetzt. Also das ist ja, da gucke ich einmal drüber und kann dir das sagen. Und dann guck vielleicht irgendwie da mal ein echter Experte aus der EBU drüber und kann dir noch ein paar Sachen mehr sagen. Mhm.
Ja.
Und das ist ja, ich hab's ja eben schon gesagt, das ist ja nix, was jetzt, wo du sagst, das müssen wir jetzt mal umbauen, damit die Story irgendwie läuft. Mhm. Das war alles beim Tennis würde man sagen, unforced errors einfach.
Ja. Ja. Ja, also wie gesagt, du hattest ja, glaube ich, auch erst gesagt, so, da kommt jetzt von mir irgendwie was ganz Positives, also so kann ich es irgendwie auch nicht.
Im Gegensatz zu mir, ja.
Ja, also ich hab mir, also wie gesagt, ich wäre auch ins Kino gegangen, aber eben halt nur, weil wir hier diesen Podcast machen. Und wenn ich jetzt aus dem Kino gekommen wäre und hätte dafür Geld also gut, bei Netflix gebe ich ja auch Geld aus, aber das läuft ja so nebenbei, weil ich ja sowieso auch noch irgendwie Serien und so weiter darüber gucke, dann ist das irgendwie halt auch egal. Aber wenn ich auch aus dem Kino gekommen wäre und hätte dafür Geld ausgegeben, da hätte ich mich echt tierisch drüber geärgert. Also so, und wer jetzt eh bei Netflix ist, der kann sich das auch wirklich, der kann sich das mal angucken und kann ja sehen. Ich habe ich habe von meinen Followern bei Instagram, Twitter vereinzelt auch Leute irgendwie schon gehört, die gesagt haben, finden sie geil und die auch irgendwie ausgewiesene ESC-Fans sind und so weiter. Deswegen war ich mir jetzt nicht so ganz sicher bei dieser Punktevergabe zum Beispiel und so, aber das merke ich ja schon bei dir irgendwie, dass es dann doch irgendwie, doll stört und so weiter. Ich habe da eher so erstmal so achselzuckend, naja, die Amerikaner, sie wissen es halt nicht besser so, ne? Aber ich finde auch, eigentlich kann man sich da ein bisschen Mühe geben. Es gibt ja manchmal so Filme, weit ab jetzt von diesem Thema irgendwie, da wissen vielleicht auch nur eine Handvoll von Menschen auf der Welt, wie das genau abläuft, aber man macht sich in dem Film die Mühe, es wirklich so genau darzustellen, wie es dann auch ist. Und selbst diese Nerds würden dann sagen, ja, genau so ist es. Und das wäre wirklich für den Film sehr, sehr hilfreich gewesen. Also ich muss mal sagen, ich finde es leider sehr schade, dass der so dünn geworden ist und dass der, dass diese Komponenten, die da jetzt irgendwie alles so zusammengepackt sind, nicht so super so zueinander passen, weil man hätte, glaube ich, aus dem Film einen witzigen Film machen können, so aus Situationskomik, aus dieser wirklich auch verrückten, also so ein bisschen so ein kleiner Ansatz hat ja diese Geschichte, wo die Isländer da in dem Pub dann immer dieses Ja-Ja-Ding-Dong irgendwie halt hören wollen. Das sind so, das kennen wir ja auch so aus der ESC-Welt, bei so Titeln so, die du im Normalfall würdest du dir die nicht anhören, aber aus dem ESC-Kontext, wie Werkase Dutschka oder so zum Beispiel, das feiert man immer wieder ab. So, und sowas in der Richtung, was noch so aus Situationskomik irgendwie gewesen wäre und so, das wäre schon wirklich sehr schön gewesen. Und ich muss leider sagen, ja, Thema verfehlt leider, ne?
Ja, ich fand es übrigens erstaunlich, dass bei mir in der, ja gut, was heißt in der Bubble, ist jetzt nicht die ESC-Bubble, aber so Freunde und Bekannte hatte ich mehrere, die sofort irgendwie geschrieben haben, wie richtig geil sie diesen Film fanden, als sie den direkt geguckt haben. Mhm. Also bei mir war der Ablauf so, der Trailer kam hier irgendwann raus und ich habe gedacht, ach du liebe Zeit. Also du hast gesagt, dass der Trailer dich irgendwie angesprochen hat. Mich hat der überhaupt nicht angesprochen.
Ja, wie so ein Trailer halt ist, ne? Da werden die besten Sachen zusammengeschnitten und dann denkst du so, oh ja, könnte ganz gut werden, ne?
Ja, das habe ich halt nicht gedacht. Ich habe gedacht, oh Gott, wenn der Film so ist wie der Trailer, dann um Gottes Willen. Und dann kamen also so ein paar Leute, die mir geschrieben haben, ey, der Film ist so lustig, ey, ich guck den jetzt zum dritten Mal, der ist so geil. Und dann dachte ich, vielleicht kann der ja doch irgendwas, weil es auch so Leute waren, die schon, also die jetzt nicht so wie wir das ganze Jahr nur über den ESC reden, aber die halt schon auch schon zu den Halbfinals vom Fernseh kleben und so, also jetzt doch so ein bisschen interessierter sind. Und da dachte ich, naja, vielleicht kann der ja doch was. Deswegen bin ich jetzt nicht reingegangen und habe gedacht, das wird 100 pro große Scheiße. Mhm. Also jetzt nicht, dass Leute denken, dass mein Urteil jetzt schon vorher feststand. Aber dann diese klamaukige Handlung, ja, die hat es mir dann auch echt irgendwie komplett vermiest. Wobei dann, als ich das geschrieben habe, waren dann auch einige von denen, die kamen, ja, ich meinte auch die Musik und so. Also musikalisch bleibe ich dabei. Also ich will mir auch einbilden, dass Lion of Love einfach dieses Jahr der russische Beitrag ist. Mhm. Und nicht dieses beknackte Lied da, was sie wirklich eingereicht haben. Also ich will das im Euroclub hören, ganz dringend. Und ja, aber dann, da hört auch meine Begeisterung dann schon wieder auf.
Ja, ist eigentlich schade, ne? Weil wir hätten dann in der ESC-Bubble so auch so einen Film, wo man so, ach Gott, das ist ja wie bei Story of Fire Saga irgendwie. Und das kann man jetzt nicht so sagen. So, da ist jetzt irgendwie, ich finde, auch eine Chance vertan. Also da hätte man wirklich was sehr, sehr, sehr Lustiges irgendwie machen können. Also ich finde, der hat auch so, ja, da fehlt auch so ein bisschen so das gewisse Leben auch. Auch so diese Szenen in der Halle, man sieht es auch, dass irgendwie eigentlich die Zuschauer völlig unbeteiligt sind. Dass sie eigentlich mit dem Film gar nichts zu tun haben. Ja. Das sieht man irgendwie.
Dass du halt von keinem irgendwie so eine Einwilligung hast, dass du ihn richtig gescheit filmen kannst.
Ja,
beim richtigen ESC gehen die immer drauf und so. Da siehst du ja, liebe Grüße, Messi, Chérie sind ja, die Jungs sind ja nach jedem geilen Lied irgendwie auf einmal in Großaufnahme zu sehen, in der kürzeren ESC-Historie jetzt, aber sowas hast du ja gar nicht. Du hast sie ja wirklich immer nur als Masse, die sehen aus wie bei so einem Videospiel. Mhm. Also wie so, weiß ich nicht, so Fußballfans bei so einem Videospiel.
Irgendwie ja, oder so, man sieht
wo die größte Aufnahme ist, dass du so 50 auf einmal und nur so Arme hochgehen oder so.
Ja, man sieht auch, teilweise ist dann so eine Kamerafahrt über das Publikum und dann siehst du, wie eigentlich eine ganze Reihe von Leuten, wie das eben normal ist, bevor die Show losgeht, dass sie alle auf ihren Smartphones gucken, weil sie irgendwas gerade posten, oh, ich bin jetzt hier in der Halle oder so. Und dass du so merkst, ja, das hat aber eigentlich jetzt gar nichts mit dem zu tun, was da auf der Bühne passiert. Also so würde das, also das passt irgendwie halt auch nicht. Da haben sie dann natürlich sozusagen die Statisten irgendwie eingespart, weil die sind dann einfach da und die filmen sie mit ab. Und das ist irgendwie auch so, ja, also das ist wirklich, so im Nachhinein muss ich sagen, es ist eigentlich sehr, sehr schade und sehr, sehr vertan, die Geschichte, aber schaut es euch an. Also die Meinungen sind tatsächlich
das war jetzt eine Einladung von uns, sich das anzugucken.
Also die Meinung geht da wirklich sehr stark auseinander und es gibt ja auch wirklich Will Ferrells. Ach so, wollte ich auch noch mal so, bei Will Ferrell habe ich auch noch so gedacht, ja, eigentlich wäre es besser gewesen, wenn er das Ding auch nur produziert hätte. Also irgendwie ein jüngerer Schauspieler, der den Lars gespielt hätte, wäre, glaube ich, auch okay gewesen. Ich finde, der ist einfach auch viel zu alt irgendwie für diese Rolle. Also
die sind auch kein Pärchen, wo man sagt, ja, oh, bitte, das muss klappen.
Ja, also da habe ich so gedacht, ja, also da hätte man irgendwie, aber da wollte er dann wahrscheinlich selber so auch so in der Öffentlichkeit stehen und die Rolle, das habe ich jetzt im Moment gar nicht aufgeschrieben, die Dame, die da seine Freundin irgendwie spielt, die Sigrid, die macht das noch ganz, ganz okay irgendwie. Die Schauspieler an sich sind sonst irgendwie auch ganz gut, aber wie gesagt, wenn das Buch halt nicht so gut ist, dann kann das ja irgendwie auch nicht so ganz, also außer Spesen nichts gewesen, ne, würde ich mal sagen. Und du hast, nachdem du den Film gesehen hast, dann auch noch Zahnschmerzen gekriegt, ne? Das ist dann die Folge daraus gewesen.
Ja, das ist eine interessante Kausalkette auf jeden Fall.
Das wird es bestimmt gewesen sein, ja. Das ist schon irgendwie. Ja, aber dann sind wir ja wenigstens irgendwie noch dazu gekommen, dann auch den Film auch noch mal uns da tatsächlich noch mal ranzuführen. Und ja, also bildet euch selber ein Urteil. Also wir haben es jetzt schon mal getan und gucken wir mal vielleicht.
Und sagt es uns, was ihr denkt. Das würde mich sehr interessieren, weil wir haben jetzt so viel Themen hier besprochen, bei denen wir jetzt wieder Meinung haben und die sind vielleicht ganz anders als die von unseren Hörern. Also Ben Dolic, ja oder nein, hättet ihr ihn behalten und seid ihr zufrieden mit dem, was der NDR da jetzt gemacht hat? Und wie findet ihr den Film? Findet ihr den so furchtbar wie ja, ich unterstelle jetzt auch mal, dass du ihn größtenteils furchtbar fandest. Also findet ihr ihn so furchtbar wie wir oder könnt ihr vielleicht mehr damit anfangen? Könnt ihr vielleicht besser über die Handlung hinwegsehen als wir? Wer hätte diesen Contest gewonnen? Das ist diese Frage, die mich einfach noch quält. Meint ihr, der Russe hätte gewonnen? Ja, also ich glaube, da steckt viel drin, was wir jetzt von unseren Hörern auch mal gerne hören würden, wie sie darüber denken. Also schreibt uns.
Oder beim Junior Eurovision seid ihr Team Sonja nein, Sascha?
Wo kriege ich Asyl, wenn dieser Contest stattfindet?
Ja, genau. Dann stand ja noch eine noch ein Termin im Raume, nämlich das DFB-Pokalfinale. Da gibt es jetzt auch einen Termin, ne? Das hattest du mir jetzt auch schon ganz frisch gestern oder wann das war, jetzt da noch geschrieben, ne?
Genau, es war ja diese Diskussion von wegen der ESC-Termin, der ja als erstes festgelegt worden ist fürs nächste Jahr, dass der kollidiert mit dem, was sie sich mal vorgestellt hatten, das DFB-Pokalfinale auch darauf zu legen, was beides ja abends in der ARD läuft. Oft ist es ja auch so, dass die ARD dann darauf drängt, dass irgendwie der ESC an einem anderen Termin stattfindet. Spielen natürlich sehr viele europäische Faktoren da rein, aber ich glaube, es hat meistens geklappt. Also soweit ich weiß, war das meistens so, dass es parallel war zum letzten Bundesligaspieltag. Also Sportschau oder nach der ESC, ganz normal. Und in dem Fall war das so eine Terminkollision oder es hieß erst, es läuft auf eine hinaus. Aber dann stand der ESC-Termin fest und seit gestern steht der Rahmenspielplan der neuen Saison fest, der natürlich ein bisschen anders ist, weil sie ja sehr spät anfangen, im September dann durch diese ganze Corona-Verschiebung, ist ja gerade auch erst die Saison zu Ende gegangen. Und sie haben es nicht auf diesen Termin gelegt, sondern ich glaube, es sind anderthalb Wochen vorher. Auf jeden Fall ist es ein Donnerstag, also an Christi Himmelfahrt, an einem Feiertag wird das noch in der Saison dann ausgespielt. Da findet das Finale statt und somit keine Kollision für die ARD. Wird auch keinen interessieren, wie Bayern da wieder gewinnt. Also.
Ich habe auch erst noch gedacht, ach ja, dann ist das doch aber beim zweiten Semifinale, aber es ist ja tatsächlich in der Woche davor, ne? Am 13. Mai und ich glaube.
Aber das wäre ja nicht ganz so schlimm, weil das überträgt ja normal die ARD nicht.
Ja, ja. Und dann ist halt am das zweite Semifinale ist ja erst am 20. Mai, also eine Woche später. Insofern haben sie das ja ganz gut. Das ist, glaube ich, weil die Winterpause ist auch kürzer, ne? Beim Fußball.
Die Winterpause ist kürzer und sie können es auch nicht, also weil sonst wäre ja die Überlegung gewesen, das irgendwie eine Woche danach zu machen. Das ist ein bisschen schwierig, weil die Europameisterschaft ja im Sommer stattfindet, die ja verschoben wurde von diesem Sommer. Also die hatten jetzt nach hinten raus nicht endlos Platz.
Ja, aber das ist doch gut. Also ich habe eigentlich auch schon gedacht, naja, die werden da schon eine Lösung finden, weil bisher, wie du schon sagst, meistens hat die EBU dann immer schon den nächsten Termin immer dann schon bekannt gegeben und dann hat immer die ARD gesagt, nee, da haben wir DFB-Pokalfinale und dann hat man das irgendwie den ESC immer eine Woche später irgendwie stattfinden lassen. Also da müssen die Deutschen wohl auch sehr viel Einfluss haben auf die EBU. Aber in dem Fall haben sie es doch auch irgendwie dann ganz gut irgendwie hingekriegt. Also bisher hat es eigentlich ja immer geklappt. Weil ich habe, wo war das? Ich glaube beim ESC-Update hieß das nämlich neulich, das ginge wohl auch gar nicht so leicht, dass das ZDF dann das DFB-Pokal dann überträgt, weil die wohl gar keine Rechte darauf haben. Das liegt wohl einzig und allein
genau,
bei der ARD,
ne? Rechteinhaber. Mhm,
ja. Genau. Also das ist dann nicht wohl die Konsequenz, aber das ist immer so eins von diesen Dingern, so ha, und wird das denn irgendwie gehen und so weiter, und das haben sie dann irgendwie ganz gut hingekriegt. Wir wollten eigentlich heute auch dann wirklich eine kurze und knappe Folge machen, weil wir wollten uns tatsächlich irgendwie 1:30 ungefähr, haben wir das irgendwie auch wirklich ganz gut hingekriegt, weil wir wollten uns tatsächlich nochmal über Ben Dolic und alles, was da drumherum liegt, eigentlich auch da nochmal dazu gemeldet haben, damit ihr natürlich auch ganz genau wisst, wie wir auch zu dieser Sache irgendwie halt stehen. Und dann würde ich sagen, dann machen wir auch den Sack irgendwie gleich zu. Und ich gebe noch mal ein
Und hauen in selbigen.
Und dann gebe ich euch noch mal einen Hinweis, dass ihr wieder alle Infos zu unserem Podcast, zum Eurovision Song Contest, wer wir sind, alle Folgen, alle Shownotes, unsere Social-Media-Kanäle und diverse Playlists wieder auf unserer Website escgreenroom.de findet. Wir freuen uns, wenn ihr unter der aktuellen Folge einen Kommentar hinterlasst. Außerdem könnt ihr für eine bessere Sichtbarkeit des ESC Green Room sorgen, wenn ihr auf Apple Podcasts ein paar Sterne und Bewertungen dalasst. Außerdem erreicht ihr uns auf Twitter, Facebook und Instagram und könnt uns dort auch Kommentare und Meinungen dalassen. Und wir möchten euch natürlich wieder auf die Podcasts der KollegInnen des DBPDW-Netzwerks hinweisen, den besten Podcasts der Welt. Hört einfach mal rein, den Link zum Netzwerk gibt es auch wieder auf unserer Website. Ja, und wann wir uns wieder melden, das werden wir dann mal gucken. Das hängt ein bisschen von der Nachrichtenlage ab. Im Moment ist ja eigentlich saure Gurkenzeit, aber man weiß ja nie, was noch alles so kommt. Insofern, abonniert am besten unseren Podcast in eurem Podcatcher, dann werdet ihr werdet ihr immer die aktuelle Folge finden. Ansonsten findet ihr uns ja auch bei Spotify, bei YouTube, bei Deezer und. Also könnt ihr uns auch eigentlich gar nicht so verfehlen. Ja, Sonja, dann sage ich jetzt auch erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal und euch wünsche ich euch auch einen schönen Tag, einen schönen Mittag, schönen Abend, eine gute Nacht, wo auch immer ihr gerade seid und tschüss.
Tschüss.